Juhu!
So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kompendium des Unwagens. Michael, wir haben uns diesmal einen Film voller Herzen und Blümchen angesehen, nicht wahr?
Ne, schon. Also es ist ein Film über die Suche nach Liebe.
Ja, das stimmt. Das wird im Manga auch nochmal deutlicher im Finale. Wir haben sehr deutliche romantische Aspekte und ich würde schon sagen, dass es eine sehr subversive Liebesgeschichte ist, wenn man es denn mal von dieser Perspektive betrachten will. Würdest du nichts sagen?
Nee, auf jeden Fall. Wir sollten aber, bevor wir so richtig einsteigen, eine Sache klarstellen. Der Film, über den wir reden, der ist natürlich in Deutschland bundesweit beschlagnahmt und wir reden darüber in einem rein akademischen Sinne, so du als Filmwissenschaftler und genau. Ich als Japanologe. Und wir werden natürlich nicht empfehlen, diesen Film zu sehen, denn das ist ein Unding, das kann man nicht tun. Und sollte es an irgendeiner Stelle so klingen, als hätten wir Spaß mit diesem Film gehabt, dann tut mir das sehr leid.
Ja, das ist einfach, also eigentlich ist es ein Ausdruck, ein besonderer Ausdruck des Entsetzens.
Genau. Also, wir können und dürfen natürlich nicht empfehlen, diesen Film zu sehen. Tut es nicht. Wir haben es getan, eben aus akademischer Neugierde und
Ja, wir haben Opfer gebracht für die Wissenschaft.
Genau, es gibt zumindest in diesem Film genug Dinge, über die es sich zu sprechen lohnt, sagen wir es mir so.
Ganz eindeutig und halt auch, ich würde halt sagen, also ich hatte ja im Vorfeld dir gesagt, es gibt auch tatsächlich so einige Aspekte, von denen ich glaube, dass es interessant ist, darüber zu reden, wo ich aber nicht glaube, dass ich da jetzt qualifiziert bin, da irgendwas Sinnvolles drüber zu reden. Also wirklich, dieser Film bietet sehr viel Fläche.
Ja, also diese Aspekte, über die wir vielleicht nicht qualifiziert genug sind, können wir zumindest kurz anreißen, denn vielleicht hat er ein Hörer Kenntnis und kann was zu beisteuern oder so. Mhm. Einfach für den Diskurs können wir es kurz anreißen, soweit wir es können. Und dann geben wir auf und beschäftigen uns mit was anderem. Aber ich glaube, das Interessanteste an dem Film ist, dass ein Großteil der Rezeption einfach komplett in die Hose geht.
Ja.
Und deshalb finde ich es gut und wichtig, dass er mal darüber genauer redet und das vielleicht auch ein bisschen den einen oder anderen Punkt in ein anderes Licht rückt.
Genau.
Wollen wir endlich mal sagen, worum es geht?
Ja, es geht um Eins der Mörder.
Genau.
Darf man den richtigen Titel sagen? Wie war das?
Naja, also ich glaube, da wir ja hier in einem streng akademischen Rahmen sind, können wir ruhig den Titel nennen.
Alles klar.
Im Original ist es Kuroshiya Ichi und bekannter als Ichi the Killer.
Von 2001, Regie Takashi Miike.
Genau. Ein furchtbar misogynes, gewaltverherrlichendes Machwerk voller Perversion und Ekel. So sagt es mir zumindest die Rezeption.
Ja, also ich würde sagen, wir finden auf jeden Fall all diese Aspekte irgendwie in dem Film wieder. Aber offensichtlich würde ich sagen, dass die Übertragung auf den Film, die Affirmation, die Tatsache, dass der Film dieses angeblich affirmiert, falsch ist. Erstmal so um grundsätzlich das, was wir jetzt hier so versuchen herauszustellen.
Ja. Ja, der Film basiert natürlich auf einem Manga von Hideo Yamamoto.
Witzigerweise heißt der Kameramann ja genauso. Darüber reden
ich gerade
Sie
drauf
im Audiokommentar
auch. Ja, gut, dass
auch.
Du mir ins Wort fällst, ja. Du. Nein, ich möchte deine Mutter nicht beleidigen, das tut mir sehr leid. Nein, genau, der heißt zufällig genau wie der Kameramann, aber die haben nichts miteinander zu tun. Der Kameramann ist aber ein Stammkollege von Miike, die haben gleich öfter mal was zusammen gemacht. Und ein sehr guter seines Faches.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Nee, und was ich vielleicht nochmal sagen kann, ich habe nämlich den Manga auch tatsächlich mal komplett gelesen und jetzt im Vorfeld hier nochmal in Teilen nachgeholt. Also ich habe den ersten und die beiden letzten Bände jetzt nochmal gelesen und muss erstmal sagen, das kann ich auch nicht einfach so empfehlen. Der ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwie beschlagnahmt oder indiziert, der ist ja auch gar nicht veröffentlicht und nix.
Richtig, der ist gar nicht veröffentlicht. Ja, ich habe die ersten 6 Kapitel gelesen und dann beschlossen, dass der mir zu sehr vom Film abweicht und mir das Sehvergnügen zerstören würde, wenn ich den weiterlese. Aber du wirst mir trotzdem alles erzählen, was im Manga unterschiedlich ist, und deswegen wirst du mir den Film zerstören.
Jawohl. Das war mein, war mein Traum.
Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich ganz interessant zu sehen, was da tatsächlich anders umgesetzt wurde und ob es nun besser oder schlechter umgesetzt ist, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viele Leute, die den Manga bevorzugen, weil darin mehr Gewalt und Perversion ist und der Film den dann doch noch zu zahm ist, was ich mir kaum vorstellen kann, dass irgendwer da steht und sagt, ah, Ichi the Killer ist mir nicht brutal genug.
Ja, also dazu muss ich auch nochmal sagen, das, was am Manga interessant ist, ist tatsächlich halt eigentlich gar nicht mal, dass es noch viel widerlicher und brutaler ist, was da dargestellt wird, sondern halt eher, dass halt, also weil ja für den Film, wenn man einen 10-bändigen Manga in einen etwas länger als 2-Stunden-Film adaptiert, gehen offensichtlich gewisse Aspekte verloren und vielleicht ist es auch ein bisschen schwieriger, dem Plot so richtig folgen zu können. Und ja, im Manga gibt's halt einige Hintergrundinformationen und halt eben auch Charakterisierungen, die vielleicht ganz nützlich sein könnten, wenn man den Film mehr wertschätzen will. Aber ich verstehe, glaube ich, was du damit meinst, dass
Ich zweifle da extrem dran, denn ich finde diesen Mangel an Charakterisierung extrem gut und genau richtig. Und ich glaube, der Film gewinnt dadurch, dass die Figuren eben nicht bis ins Detail ausformuliert sind und dass da eben diese Leerstellen sind.
Ja, ich würde auch sagen, also ich würde halt sagen, ich bin froh, dieses Wissen zu haben, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es von dem Film eine richtige Entscheidung ist, diese auszulassen.
Ja. Sag und abgesehen ich mal. Abgesehen davon muss man ja auch sagen, dass der Film nicht der Manga ist und deswegen halt auch die Charakterisierung aus dem Manga nicht zwangsläufig zutreffen muss im Film. Also gerade bei der namensgebenden Figur, wir haben gerade schon gewitzelt, dass das ja der Protagonist sein müsste, wenn der Film so heißt. Nein, ist er nicht. Da ist aber schon in den ersten paar Kapiteln des Mangas so viel Charakterisierung drin, wo ich sage, das beißt sich total mit dem Film, dass das geht überhaupt nicht miteinander klar, dass ich sage, kannst du eigentlich nicht brauchen, was im Manga da beschrieben ist.
Ich hoffe, dass wir, da dürften wir wahrscheinlich auch zurückkommen, wenn wir über das Ende sowohl im Film als auch im Manga reden, dass wir da vielleicht nochmal darauf zurückkommen, weil da tatsächlich im Manga eben auch relativ viel nochmal mitgemacht wird und was ich eben schon sagen würde, was nützlich ist für eine Art und Weise, die du den Film verstehen kannst, auch wenn du es halt nicht direkt übertragen kannst. Aber später mehr dazu.
Ja, da würde ich gerade nochmal einen kleinen Disclaimer raushauen. Der Film ist ein bisschen wie unsere Folge zu Heroic Purgatory schwer zu besprechen, weil viel und viel Kontroverses, also hier aus anderen Gründen, aber ist nicht ganz einfach zu besprechen und ich glaube, wir werden alles hemmungslos spoilern.
Ja,
aber ich glaube, dass das verdirbt einem weder den Film noch, also ich glaube, es könnte eventuell auch tatsächlich ein bisschen hilfreich sein, vielleicht den Film nicht nur angewidert als ekelhaften Gewaltporno zu schauen.
Ja, das könnte durchaus von Vorteil sein und es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr deutliche Aspekte, auf die wir auch noch eingehen werden, in denen das klar wird, wenn man denn mal entsprechend darüber nachdenkt, aber ja.
Genau. Ein bisschen zu unserer Geschichte und Rezeption des Films. Wie kamst denn du dazu?
Also, ich habe ihn natürlich so gesichtet, wie man das als Filmwissenschaftler tut. Ich habe ihn mir...
Ich hasse dich. Aber sehen impliziert ja, dass du Genuss dabei hattest, und du hattest ja keinen Genuss
dabei.
Nein,
pass jetzt auf. Ich habe ihn mir nämlich bei uns in der Filmwissenschaftsmediathek ausgeliehen, weil wie kann man so einen bösen Film auch sonst bekommen? Und habe ihn dann ganz wissenschaftlich noch sturzbesoffen am Tag nach meinem 20. Geburtstag geschaut.
Sehr gut. Erkanntest du da den Manga schon oder hast du den anschließend gelesen?
Nein, ich habe den zusammen mit jemandem geschaut, der den Manga schon gelesen hat. Und der hatte mir dann auch gesagt, Grüße an Orlando übrigens nochmal.
Ach, hallo Orlando, wie geht's?
Der hatte mir auch gesagt, dass er den Film irgendwie im Vergleich zum Manga enttäuschend fand, was ich aber irgendwie seltsam finde, weil, ja, kommt noch.
Ja, ich sag also, so bei allem, was ich weiß, andere Schwerpunkte, andere Charakterisierung. Und ja, wenn man jetzt halt den Manga vor allem für Perversion und Gewalt gut findet, dann kann ich verstehen, dass vielleicht ein bisschen was hier komisch rüberkommt.
Ja. Nee, also das ist so grob die Geschichte. Mhm. Und dann habe ich ihn jetzt hier im Vorfeld noch zweimal wissenschaftlich angesehen. Einmal mit und einmal ohne Audiokommentar.
Ja. Bei mir war es ein bisschen umfangreicher. Ich habe tatsächlich, als der damals irgendwie in Europa erschien, der ist ja auch regulär in Deutschland rausgekommen, so ist ja nicht, habe ich mir damals die britische DVD gekauft.
Ah.
Weil damals immer noch so im Hinterkopf klang, die Briten haben den ganzen krassen Scheiß ungeschnitten. In dem Fall nicht. Denn die Briten waren der Meinung, man müsse 3 Minuten an Gewalt gegen Frauen rausschneiden, weil das zu frauenverachtend und widerlich wäre. Mhm. Und kann ich nicht nachvollziehen. Genau, deshalb habe ich dann zwar da reingeguckt, aber ich habe dann halt, nachdem ich die DVD hatte, rausgekriegt, ah scheiße, die ist jetzt doch geschnitten, dann habe ich ja nur ein bisschen reingeguckt, nicht ganz geguckt. Da war aber noch die Anime-Version dabei.
Ah ja.
Die habe ich dann einmal gesehen, aber seitdem auch gar nicht mehr. Da habe ich quasi keine Erinnerungen dran. Und irgendwann gab es ein deutsches Mediabook mit DVD und Blu-ray drin. Ah. Das habe ich mir dann nochmal zugelegt. Und jetzt zuletzt nochmal halt die amerikanische DVD, Blu-ray von, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, aber da,
die pass ist, auf, glaub ich, keine Werbung machen.
Nö, ich sag ja nur, dass die prinzipiell existiert.
Ne? Alles klar.
Aber genau, das ist dann aber, glaube ich, auch die von der Bildqualität her beste Fassung, die man haben kann, aber natürlich nicht in Deutschland. Aber ich bin ja auch in Japan, ich darf den hier haben, ich darf den hier gucken.
Sehr gut. Wahrscheinlich mache nur ich mich hier dann strafbar. Nee, genau. Aber wo du gerade sagst, sehr gute Bildqualität, vielleicht können wir ja auch mal was zu den Bildern vom Film sagen. Nämlich, also auf jeden Fall, du hast ja eben gesagt, das ist ein 4K-Remaster, ja, und der Film sieht darauf sehr gut aus, aber halt natürlich nicht so wie, dieser Film ist halt grundsätzlich nicht so gestochen, scharf, crisp gedreht wie jetzt heutige Produktion. Das ist halt ein japanischer Film aus den frühen 2000ern. Der ist auf 16 mm gedreht und ziemlich rauschig. Und das sieht aber sehr gut aus, meiner Meinung nach.
Richtig. Der 16 mm dann auf 35 mm eben kopiert. Und dieses Master ist auch von der 35 mm Filmrolle quasi genommen. Aber ja, das hast halt Filmkorn ohne Ende. Das CGI ist
PS1.
Eher fragwürdig, ja. Aber es unterstützt die Ästhetik des Films sehr.
Auf jeden Fall. Ich mag auch sehr gerne diese Einstellung, wo zum Beispiel die Sonne direkt in die Kamera scheint. Das sieht immer sehr schön aus. Oder halt auch generell wird ja noch mehr mit Video-Ästhetik gespielt, ja auch auf der Handlungsebene. Also ja, ästhetisch gibt ja einiges her. Ja.
Du hast auf jeden Fall auch etliche Szenen, wo dann durch eben dieses Filmmaterial die Farben irgendwie merkwürdig werden, dass irgendwelche Schwarztöne nicht richtig sind und so weiter. Also der Film sieht durch diese ganzen Sachen extrem künstlich aus.
Ja, nee, das ist ja, also viele Bilder sind eben sehr schmuddelig, aber das macht halt, wie du bereits gesagt hast, eben das aus. Und das finde ich auch interessant, weil ich habe das Gefühl, das oszilliert so ein bisschen hin und her zwischen eben Einstellungen, die halt so schmierig zusammengeklatscht sind. Wir haben ja auch einige Szenen, in denen mit so Jump Cuts gearbeitet und dann hast du gleichzeitig eben so Einstellungen, die doch ziemlich durchdacht wirken, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt sind. Ich glaube, da wurde nämlich eben auch was im Audio-Kommentar gesagt, dass Mieke einfach vielen auf dem Kameramann einfach gesagt hat, ja, so ungefähr die Einstellung, der musste das dann halt alles irgendwie selbst sich zusammensuchen. Ja. Aber also der ist in der Hinsicht vielfältig und das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, das Ding ist ja nur, weil Mieke keine konkreten Angaben macht, heißt das ja nicht, dass der Kameramann nicht Konzepte
natürlich
hat.
Natürlich. Nee, das hat er toll gemacht, muss man sagen.
Genau. Und ich finde das aber ganz schön, dass du die Punkte ansprichst, weil die relativ gut in einige Theorien zum Film reinspielen, Theorien vor allem von Tom Mess, der nämlich exzessiv über diesen Film geschrieben hat. Das habe ich auch alles gelesen irgendwann mal. Ich habe auch mehrfach das Produktionstagebuch gelesen. Die Entstehungsgeschichte von dem Film ist ja auch so ein bisschen abenteuerlich.
Kann man das wo einsehen an bestimmten Stellen? Nur
das Produktionstagebuch? Ja? Das gibt es komplett zu lesen in dem Buch von Tom Mess, das da heißt Agitator.
Ach so, ja gut, dann habe ich da nicht... ja gut, vielen Dank.
Ja, genau, also das ist halt ein Buch über sämtliche Filme von Mieke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das war, aber nicht so viel später als Ichi the Killer. Und dann gibt's da halt so ein paar... Bonussachen, noch ein sehr ausgiebiges Interview mit ihm, da haben sie sich gleich ein paar Tage zusammengesetzt und wirkt einmal das komplette Produktionstagebuch und das ist ganz lustig, geplant war ja auch mal, dass der Manga-Autor als Drehbuch einen Manga zeichnet.
Ja.
Ne? Und der hatte dann aber irgendwie Schreibblockade und hat's nicht gebacken gekriegt und dann hat irgendwer gesagt, ey, ich kenne da so einen Typen, der kann das mal schnell machen. Die hatten Zeitdruck, muss bald losgehen. Also das war ja auch wieder eine von vielen Auftragsarbeiten und komischen Manga-Verfilmungen, wie man es ihm heutzutage vorwirft. Ne?
Genau.
Aber damals galt das ja unter Fans dann noch als Leidenschaftsherzensprojekt. Aber nein, es war eine schnöde Auftragsarbeit. Und dementsprechend Zeitdruck groß und so weiter. Und dann sind sie eben zu einem Typen gegangen, der heißt Sakichi Sato und der hatte vorher wohl nur ein Drehbuch geschrieben und das ist so ein Typ, der macht halt alles. Der ist auch Schauspieler, der spielt hier irgendwann diesen Restaurantchef, der unseren Nicht-Protagonisten aus der Tür tritt.
Ja.
Und der hat auch so ein bisschen Anweisungen gekriegt, dass er ruhig ein bisschen fester zutreten kann. Das ist ein junger Typ, der kann das schon ab. Genau, und der hat dann eben schnell mal ein Drehbuch hingeschludert und ein sehr gutes, wie ich finde.
Ja, nee,
das funktioniert alles sehr interessant. Aber ich kann verstehen, weil er halt den Film das erste Mal sieht, dass man erstens einen Großteil der Handlung nicht versteht, einen Großteil der Motivation nicht versteht und so weiter und so fort, weil eben so viel offen ist und so viel unklar ist. Und ja, jedenfalls haben sie dann da schnell ein Drehbuch hingeklatscht gekriegt, haben den Film schnell abgedreht und plötzlich ging der Film dann auf große Welttournee über die Festivals zusammen. Ach, hier taucht er. Ich gucke den Film gerade nebenbei nochmal. Da taucht der Autor gerade auf und tritt
ihn.
Genau. Nee, aber dann ging der Film quasi zusammen mit Audition und dem ersten Dead or Alive auf große Festivaltour. Und bei der Vorführung hat man auch extra Kotztüten mit ausgegeben. Ja,
ich glaube, im Audiokommentar so wurde tatsächlich gesagt, es ist eine Seltenheit, wenn der Film irgendwo gezeigt wird, dass niemand rausgeht. Also immer ein paar das Leute gehen mindestens immer raus.
Ja, also egal bei welchen von diesen drei Filmen, wenn du die auf Festivals damals gezeigt hast, wo Leute reingingen, die sich dachten, ich guck mal einen japanischen Film.
Ne? Ja.
Also da hat ja Mieke noch keinen Ruf im Ausland. Ne? Der war quasi im Ausland nicht existent. Und dann war da plötzlich dieser Regisseur, von dem alle irgendwie so wilde Geschichten gehört haben, der macht so voll abgefahrene Filme, alles total krass und so weiter, dann ist man halt neugierig, guckt sich das mal an. Und
klar.
Nee, natürlich gehen da Leute raus.
Ja.
Also ich
aber es ist ja auch so, dann ist das ja, also dieses Paket ist dann ja auch wahrscheinlich der Grund, warum Mieke überhaupt diesen Ruf als Horrorfilmemacher hat, obwohl ja viele seiner Filme eben überhaupt kein Horror sind.
Ja, Audition, Dead or Alive und Ichi the Killer, wo ist der Horrorfilm da drin? Ich sehe keinen. Also am ehesten noch Audition.
Audition aber und Ichi zum Teil, würde ich auf jeden Fall sagen.
Nee,
und da kommen wir auch nochmal drauf zurück. Da kommen wir noch drauf zurück, mein Freund, warum Ichi ein Horrorfilm ist.
Ja, aber Audition würde ich eher in Richtung Thriller packen.
Ja, gut. Nein, also ich meinte jetzt auch nicht Dead or Alive, sondern ich meinte eigentlich eben spezifisch die beiden und
Ja,
auf
aber
diese Horror-These komme ich nochmal später.
Ja, aber generell Mieke als Horrorregisseur abzuwatschen, ist halt Quatsch.
Nee, das offensichtlich. Klar sein, ne? Offensichtlich, ja. Ich wollte es nur nochmal herausstellen.
Ja, klar. Aber nee, natürlich, das kam schon vor allem durch Audition, dass dann Leute sagen, oh, das ist jetzt der krasse japanische Horrorregisseur. Genau, aber wie gesagt, da, wenn der Film irgendwo gezeigt wird, da gehen Leute rein, die sehen den, ich glaube, die Kotztüten waren auch nicht ganz unberechtigt. Ja. ich weiß noch hier, die gute Lisa, die öfter mal mit uns podcastet, die hat sich den irgendwann mal versucht anzugucken. Sie kam, glaube ich, bis zur Tempura-Szene, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und da hat sie ausgemacht, weil sie sich dachte, so ein scheiß Gewaltporno will sie halt nicht sehen. Kann ich auch verstehen. Aber genau, das war dann auf jeden Fall einer der Filme, die Miekes Ruf im Westen quasi gefestigt haben. Als zumindest der krasse Regisseur.
Ja, und der Film ist auch so krass. Dem Ruf wird er auf jeden Fall gerecht, würde ich sagen.
Genau.
Gut, womit wollen wir denn dann weitergehen? Hast du noch irgendwas im Vorfeld? Ansonsten würde ich vielleicht mal mit den Figuren einsteigen oder würdest du erst die Handlung so ein bisschen
befassen? Ich würde noch eine ganz kurze Sache reinwerfen zum Thema krass. Und zwar hat Mieke in einem Interview mal gesagt, dass er eigentlich brutale Filme nicht besonders toll findet. Der hat da eigentlich kein Interesse dran. Und die Gewalt in seinen Filmen würde sich nicht daraus ergeben, dass er halt einen gewalttätigen Film machen möchte, sondern eben aus den Figuren, die in diesem Film auftreten, und aus denen würde sich zwangsläufig irgendwann Gewalt ergeben und dann würde er das eben so filmen. Eben auch etwas sehr exzessiv, aber ist vielleicht ein ganz guter Punkt noch zu erwähnen, dass der halt da wirklich nicht dran geht und sich denkt, ich mache jetzt hier einen Film für die Gore-Bauern.
Ja.
Sondern in diesem Film sind halt hochgradig kaputte Figuren und auf die würde ich jetzt vielleicht auch erstmal zu sprechen kommen.
Dass da würde ich nur noch sagen, da ist ja ein bisschen... Ist es ja ein bisschen ironisch, dass Tarantino den Film so geil findet und ja sehr, also der war ja, glaube ich, eine sehr große Motivation dahinter, Kill Bill zu drehen, wird, glaube ich, auch im Audiokommentar irgendwie so gemutmaßt von den beiden.
Ja, da sind zumindest Szenen und Schauspieler drin.
Genau, und auch das habe ich nachgeschaut, Tarantino, der Production Designer von diesem Film ist tatsächlich auch für Kill Bill engagiert worden und der hat, glaube ich, sonst kaum Credits. Das ist schon, Tarantino fand wohl auch besonders die Ausstattung sehr schön,
ist ja auch super.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich kann schon verstehen, wenn man einfach diesen Film sieht und beeindruckt ist.
Klar.
Weil es gut gemacht ist. Denn das ist er. So schäbig und ranzig das alles ist, aber es ist halt hervorragend gemacht.
Ich würde nur sagen, das, was du jetzt über Miekes Position zur Gewalt gesagt hast, passt vielleicht nicht so ganz zu Tarantinos Position zur Gewalt.
Ich habe ja auch schon gesagt, der Film wird sehr merkwürdig rezipiert. Der hat ja auch gern diesen Ruf, den schauen sich kleine Kinder an, um hinterher auf dem Schulhof zu gucken, wer der krasseste ist, wer den Film am längsten durchgehalten hat. Und ansonsten hätte der keinen Wert. Und da denke ich mir auch so, wer den Film so sieht, der hat ihn dann auch nicht verstanden.
Ja, nee, also wirklich bedauerlich. Nein, aber ich will dir jetzt nicht weiter.
Ja. Nee, lass uns ein bisschen auf die enorm kaputten Figuren zu sprechen kommen, damit wir erstmal wissen, wer da ist, was das für Typen sind, und dann können wir gucken, was eigentlich in dieser Handlung los ist.
Gut.
Denn ich glaube, die Handlung ist, ohne die Figuren zu kennen, ein bisschen schwierig.
Ja, wollen wir dann mit Nicht-Itchy anfangen?
Lass uns mit Itchy anfangen.
Alles klar. Also, Itchy, gespielt von Nao Omori, oder Omori? Ach, Gott verdammt. jedenfalls folgendes. Der ist halt eigentlich nicht die Hauptfigur dieses Films. Im Manga würde ich sagen, dass er schon eher die Hauptfigur darstellt. Und er ist halt, wenn man ihn jetzt mal ganz knapp beschreiben würde, ist er eigentlich ein abgefuckter Incel in einem Superheldenanzug.
Genau. Und so wie er im Film letztendlich rüberkommt, ist er eigentlich eher der Antagonist als der Protagonist.
Ja, genau. Und es ist halt eben so, er sieht sich ja irgendwie als eine Art Verteidiger der Schwachen irgendwie errecht. Und das wird ja eben gerechtfertigt über eine Erinnerung, die er angeblich hat, dass er als Schüler eben gehänselt wurde und dabei zusehen musste, wie war das eine seiner... Jetzt muss ich das gerade nachstellen. Er musste zusehen, wie eine seiner Klassenkameradinnen irgendwie vergewaltigt wurde, und er hat gemerkt, dass es ihn geil gemacht hat. Und irgendwie, und er wurde aber halt dann auch eben von denen, die dann vergewaltigt haben, eben die ganze Zeit gemobbt und schikaniert und geschlagen, und er meint sich, er muss sich jetzt an diesen Leuten rächen und sieht diese in seiner Erinnerung bestehenden Menschen jetzt in realen Leuten, die er dann eben umbringt, auf seine ganz spezifische Art und Weise. Soll ich sagen, wie er das macht, oder möchtest du das vielleicht erläutern?
Er hat ein lustiges, herausspringendes Messer, im Hacken. Und so wie seine Schuhe sind, muss er es wirklich in seinem Hacken haben, aber das ist eine andere Geschichte. Und damit zerteilt er eben die Menschen. Aber nach deiner Beschreibung gerade,
ja,
würde ich auch schon sagen, liegst du komplett falsch.
Mhm.
Denn er sieht sich nicht als Verteidiger der Schwachen. Er will sich nicht rächen. Er wird dazu benutzt, ihm wird eingeredet, hier, die Leute haben dich doch gequält, du musst dich doch rächen. Ja, aber er will es eigentlich nicht. Im Film sieht er sich als gar nichts. Das ist er einfach nur ein Opfer von jedem. Und solange er nicht gezwungen wird, sich in irgendeiner Weise zu verteidigen, indem ihn irgendwer angreift, tut er nichts. Dann weint er nur und lässt sich quälen.
Ja.
Von selber macht er gar nichts. Dann sitzt er zu Hause und spielt Tekken.
Ja.
Gut. Ja. Wie und das ist dann nämlich schon mein erster Punkt, wo mich der Manga so genervt hat, dass er nämlich im Manga tatsächlich der Typ ist, der trainiert, um irgendwie krasser kämpfen zu können.
Genau, und dann wird eben auch ein sehr starker Fokus drauf gelegt, wie er eben halt auch wirklich überhaupt diese Möglichkeit hat, diese krassen eben, wie sage ich, Schnittmoves mit seiner Hacke da zu machen. Und der ist ja,
also und
der ist
halt das wirklich geil.
Ja.
Ja.
Beziehungsweise, geil findet er das doch auch im Film. Ich meine, der spritzt ja in einer, der spritzt doch in einer Szene schön sein Sperma an die Wand.
Also er kriegt dabei eine Erektion, weil ihm tatsächlich die Gewalt geil macht in dem Sinn, aber er findet es nicht gut. Das Ding ist, einerseits ist er halt ein Mobbingopfer.
Ja.
Und er hasst Mobber deshalb.
Offensichtlich, ne?
So. Und das absurde, konträre Element da drin ist, dass er eigentlich aber ein totaler Sadist ist. Also einerseits ist er halt, wird er gequält, aber er ist eigentlich selber ein Sadist, weil ihn halt Gewalt geil macht. Deswegen, wenn der Film losgeht, sehen wir auch als erstes, wie er quasi einen Zuhälter beobachtet, der gerade eine von seinen Prostituierten verprügelt und vergewaltigt. Und er findet halt, das Verprügeln und Vergewaltigen macht ihn an. Das würde er auch gern machen.
Genau.
Aber dass er sie dabei noch demütigt und beleidigt und so weiter, das ist dann wieder der Mobber, das findet er halt furchtbar. Das geht gar nicht.
Ja.
Und das ist schon so ein grotesker, bizarrer Bruch in dieser kaputten Psyche.
Mhm.
Dass man da irgendwie, so von selber macht er halt gar nichts.
Ja.
Ne? Der sieht sich nicht als Verteidiger von irgendwem. Der muss belabert werden. Hier, gucke, das sind ganz, ganz schlimme Menschen. Du musst doch was dagegen tun. Du kannst das, du musst das machen. Aber von alleine hat er viel zu viel Angst. Der traut sich ja gar nicht.
Ach, du meinst ja, stimmt, genau. Weil wenn du das jetzt eben sagst, weil eben den Zuhälter, der ja eben seine Prostituierte, die ja auch, glaube ich, seine Freundin ist, verprügelt, der begegnet er ja auch mal in einem Bordell war das ja, und die erzählt ihm ja davon, beziehungsweise, also er kannte sie ja schon vorher, kommt dann zu ihr, und aber erst dadurch, dass sie ihn dann ja angesprochen hat, war doch dann die Motivation, das ist das, was du meinst. Dass immer erst der Impuls kommen muss.
Genau, er ist in diesem Bordell und er findet sie halt geil, weil sie jetzt eben so entstellt ist von diesem verprügelt werden. Die hat ein komplett geschwollenes Gesicht und alles, und das macht ihn halt an.
Ja.
Und dann sagt sie zu ihm so, hier, ich möchte, dass dieser Typ stirbt.
Ja.
Ne, ich will, dass der stirbt. Und einfach, weil er sich dann wahrscheinlich einerseits, weil er sich dann davon erhofft, dass er sie glücklich macht.
Mhm.
Ne? Weil er prinzipiell an Gewalt so auch nichts Verwerfliches findet. Möchte er sie glücklich machen, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass sie dann seine Freundin wird. Ne?
Mhm.
Also so bis dahin ist er, glaube ich, nur ein ganz normaler Kunde bei ihr, und weil halt sonst keiner Interesse an so einer entstellten Frau hat.
Ja, aber du weißt ja, wenn man ihr Freund sein will, dann muss man sie halt auch schlagen dürfen. Das will sie halt nicht, und folglich kann da keine Romanze entstehen.
Genau, das ist dann halt sein Problem daran. Aber erstmal würde er diesem Zuhälter nichts tun.
Ja, wobei ich halt aber auch sagen würde, es reicht ja nicht, wenn ihm einfach gesagt wird, die sind irgendwie schlimme Menschen oder so. Es muss ja tatsächlich auch was passieren. Genauso war es ja auch bei Sabus Figur, Kaneko. Der ist ja sein Freund, einen großen Zeitraum im Film. Und dann jetzt schon mal vorwegzuhalten, den bringt er dann halt am Ende auch um. Aber es muss eben erst passieren, dass Kaneko die Waffe auf ihn richtet und er eben dann überzeugt ist, dass er eben auch ein schlechter Mensch ist. Er scheint da ja schon eine Überzeugung hinter zu haben, dass das dann doch was Richtiges ist, was er macht. Das ist das, was ich sagen will.
Also die Leute müssen ihn auf jeden Fall bedrohen.
Ja.
Und dann klingt sich ja normalerweise sein Hirn aus, er bringt sie um und ist hinterher total erschrocken, was er getan hat und weint. Und spritzt ab gleichzeitig, weil er das halt alles einerseits schrecklich findet, andererseits geil findet.
Das sieht man jetzt auch im Film nicht, aber im Manga sieht man ihn dann auch immer, wie er mit dem freien Schwengel durch die Gegend schlitzt.
Ja. Aber wie gesagt, also er ist auf jeden Fall in seiner Selbstwahrnehmung kein Verteidiger von irgendwelcher Schwachen.
Ja.
Und von sich aus würde er sich auch nicht trauen, irgendwas zu tun, solange ihn halt Leute nicht wirklich bedrohen. Das ist ja auch später die eine Szene bei seiner Arbeit, wo er halt irgendwie Mist baut und dann kommt sein Chef an und sagt, hier, komm, nimm doch das Messer und bring dich selber um.
Ja.
Und er tut nichts. Oder wo er aus diesem anderen Restaurant rausgeschmissen ist, wo dann halt der Drehbuchautor da den Restauranttypen spielt. Der greift ihn ja tatsächlich an.
Ja.
Der tritt ihn und der lässt sich einfach verprügeln. So.
Ja. Warte mal, wie war das, aber wie war das nochmal mit dem, weil wir haben dann ja auch eben diese Beziehung, die ich jetzt mal vorweggeben will, zwischen Takeshi und Ichi. Und das ist ja die Sache, wie eben diese Beziehung zustande kommt irgendwie. Ichi beschützt ja Takeshi vor Bullies eben. Und wie war's?
Ja,
was hatte nochmal das Kind gemacht, was er dann so krass getreten hat und was dann losgeheult hat? Was war da nochmal?
Das Kind geht ja dann, also die mobben ja diesen Takeshi.
Ja.
Und er steht daneben und guckt sich das einfach nur an.
Ja.
Und dann gucken die Kinder und sehen, dass er da ist und merken, der macht gar nichts. Und dann probieren sie noch ein bisschen aus und einer geht ja dann auch hin. Und ich weiß nicht mehr, ob er ihn angreift oder irgendwie tritt oder nur beleidigt oder so. Jedenfalls, er provoziert ihn auf jeden Fall. Und irgendwann aus dem Affekt wieder heraus, der will das nicht, der macht das alles im Affekt.
Ja.
Immer wenn er im Film tötet, ist immer Affekt. Tritt er halt diesen Jungen weg. Und dadurch redet sich dann Takeshi ein, das ist mein Beschützer, das ist mein Superheld, der hat ja auch ein Kostüm an.
Genau. Und das ist eigentlich auch, das ist eigentlich dieser wirklich, wirklich interessante Aspekt, auf den ich gerne eingehen will, eben dieses Superheldenkostüm und so. Weil ich habe das Gefühl, dass es das nochmal was ist, was im Film deutlich besser funktioniert. Dass eben über diese Figur von Ichi und was der so für ein Typ ist und wie der tickt und wie der funktioniert, dass das halt quasi irgendwie, also es soll halt ein Gegenentwurf zu naiven Heldenbildern sein. Das soll so Heldenbilder kritisieren, die halt eventuell junge Leute dazu bringen, unkritisch irgendwelche total schlimmen Dinge zu machen. Ich habe hier jetzt gestern in meinem Zimmer ein Scarface-Poster aufgehängt. Das wäre jetzt auch wieder so ein gutes Beispiel. Ich habe das Gefühl, das ist eine explizite Kritik eigentlich genau da dran. Und das ist was, was mir jetzt auch erst beim jetzt erneuten hierfür Ansehen aufgefallen ist und was ich total interessant eben finde.
Ja, genau. Also das Ding ist halt, so wie dem Titel nach, müsste man ja vermuten, Ichi ist unser Protagonist. Aber Ichi im Film ist eine so hochgradig gestörte und absolut nicht positive oder sonst wie irgendwie brauchbare Figur, dass du den in keiner Weise irgendwie gut finden.
Vor allem,
kannst,
ich weiß jetzt gar nicht, ob du das schon, tut mir leid, dass ich dir ins Wort falle, ob wir das schon herausgestellt haben. Die Sache ist ja auch, diese Erinnerung, die er da hat an diese Vergewaltigung in seiner Schulzeit, die ist ja auch falsch.
Richtig, die wurde ihm eingepflanzt. Der ist komplett Gehirn gewaschen.
Genau, von Gigi, aber auf den kommen wir später zurück. Aber jedenfalls, also er ist eigentlich ein Killer, ein psychotischer Killer, der aber halt durch diese Erinnerung benutzt wird.
Genau, also im Prinzip können wir uns auch nicht sicher sein, ob er jetzt irgendwas Echtes noch von seiner Persönlichkeit übert oder ob das einfach durch die Gehirnwäsche alles komplett raus ist.
Ja.
Und wir kriegen ja auch nicht viel mehr von seiner Persönlichkeit, zumindest im Film nicht.
Nee.
Und das ist das Einzige, wo wir was sehen, wo er eigenständig was macht, ist, da sitzt er vorm Fernseher und da läuft Tekken und er spielt nicht mal richtig.
Jo.
So Decke über den Kopf halt so.
Ne? Ja, wie es halt Incel zu machen.
Ja,
um das nochmal weiter zu führen.
Genau. Aber insofern taugt halt diese Figur in keiner Weise irgendwie als Identifikationsfigur, Protagonist oder was auch immer. Der ist einfach komplett jenseits von Gut und Böse,
genau, und wir werden ja auch,
so Marsch.
Ja, wir werden ja auch immer wieder von ihm distanziert durch unterschiedliche Mittel. Also klar, wir teilen uns in gewissen Szenen ja eben auch wieder diese Anfangssequenz, wo der Zuhälter seine die Frau verprügelt und vergewaltigt. Wir werden ja in mehreren Szenen gezwungen, uns mit seinem Blick zu identifizieren. Ja, aber es funktioniert ja nicht so ganz aufgrund von verschiedenen so Verfremdungsdingen. Und da ist ja jetzt eben auch mal, ich weiß nicht, ob es da schon angebracht ist, auf die Effekte einzugehen. Als er ja beispielsweise dann den Zuhälter wirklich umbringt, passiert das ja mit so einem total unrealistischen, schlechten PS1-Effekt, wo er halt in der Mitte durchgespalten wird. Und das holt einen so aus dem Film raus und schafft so eine Distanz zu dieser Figur, zu dieser Situation. Das funktioniert total toll. Und ich hatte Filme früher für so, also früher hätte ich natürlich Filme für sowas kritisiert, beziehungsweise generell Leute, für sowas würde man ja normalerweise Film kritisieren, aber es funktioniert einfach so gut in dieser Szene, ja.
Ja, und das Ding ist ja auch, dass wir auch gerade in dieser Anfangsszene, um noch ein bisschen dabei zu bleiben, wir sehen ja quasi aus Ichis Perspektive, wie die Prostituierte da geschlagen und vergewaltigt wird. Und er findet das geil, aber so wie es inszeniert ist, und deswegen finde ich das sehr problematisch, dass in der britischen Fassung die Gewalt gegen die Frauen rausgeschnitten ist, so wie es inszeniert ist, ist das halt nicht geil. Die Gewaltszenen gegen die Frauen heben sich stilistisch ganz krass von der restlichen Gewalt ab. Die sind alle ein bisschen distanzierter, du siehst es nicht genauso eindeutig, sie sind realistischer und dadurch wirken sie viel, viel härter und grausamer.
Ja, das ist nämlich tatsächlich auch eine Sache, die im Manga quasi direkt am Anfang so herausgestellt wird, wo ich mir auch gedacht habe, boah, das ist ganz schön verdreht, ganz schön krass verdreht, nämlich wird ja quasi gesagt, und das ist ja auch im Film so, dass er ja nett zu Frau, dass er in Anführungszeichen die Frauen ja auf nette Art und Weise tötet, weil ihnen schlitzt er ja ganz glatt schön hier die Pulsadern auf und die Männer zerteilt er. Und das ist tatsächlich auch dann interessant, eben wie mit Kaneko, weil der ist sowohl im Manga als auch im Anime wird dem auch glatt die Halsschlagader. Also irgendwas Verdrehtes scheint da in ihm zu sein, was ihn das machen lässt. Das ist so,
Aber wenn dann später die andere Frau von ihm getötet wird, so mit Fuß abschneiden und dann Hals aufschneiden und dann spritzt es da literweise aus, das ist jetzt auch nicht so schön und sauber.
Ja, klar.
Also das finde ich eine gewagte These, aber auch generell im Film.
Ja, nein, aber wenn du trotzdem, ich finde im Vergleich zu den anderen Todesszenen ist das schon was.
Verhältnismäßig, ja. Aber ich habe jetzt hier zum Beispiel auch gerade die Szene viel, viel später im Film, wenn diese andere Prostituierte von den Yakuza in Häkchen verhört wird, was eigentlich nur eine Folter ist. Es ist auch wieder ganz anders inszeniert als die restliche Gewalt. Ne? Also ich muss das jetzt mal spoilern, das ist sehr, sehr ekelhaft. Ihr wird da mit so einer Klemme quasi die Brustwarze langgezogen und dann mit einem Rasiermesser abgeschnitten. Ne? Und während wir zum Beispiel in anderen Szenen klar sehen, wo geschnitten wird und was auch immer, ist da genauso ein Frame, bevor die Klinge irgendwie die Brustwarze treffen würde, ist weggeschnitten und du siehst es nicht genau. Es ist einfach die Gewalt gegen die Frauen, sie ist realistischer, sie wirkt viel, viel brutaler. Ja. Wenn der Typ da in der Mitte zerspalten wird durch diese Effekte, sieht es halt einfach nur lächerlich und lustig aus. Ne? Und die Gewalt gegen die Frauen, die wirkt viel härter, sie ist indirekter, wenn zu Anfang die Prostituierte vom Zuhälter verprügelt wird, siehst du, wie er auf ihr drauf sitzt und dann von hinten, dass du quasi nur seinen Rücken siehst und er schlägt dir da halt ins Gesicht und du siehst es halt nicht, aber weil du halt weißt, was geschieht, ist es in deinem Kopf halt irgendwie extrem krass und schlimm.
Ja.
Und daher finde ich halt diesen Vorwurf, dass der Film frauenverachtend ist, ein bisschen irritierend, denn
ja.
Warum wird dann die Gewalt gegen die Frauen besonders unangenehm inszeniert? Genauso ist dann der Vorwurf, da wären irgendwie Machtfantasien. Die Männer hätten irgendwie.
Ja, aber genau, Bock, die werden doch vorgeführt.
Naja, vor allem sind doch diese Machtfantasien gegenüber jedem in diesem Film. Ich meine, wir kommen später noch zu Kakihara, der dann irgendwelche Männer foltert und so weiter. Und das ist doch genau das Gleiche. Das ist ja jetzt nichts, was sich explizit gegen Frauen hier richtet, sondern das ist halt generell, wir haben einen Film, der ist komplett voll mit Masochisten oder Sadisten oder beides gemischt.
Genau.
Und das ist, also natürlich kann und sollte man diese Gewalt gegen die Frauen verachten und eklig finden. Aber es ist halt, in dem Film ist kein Anhaltspunkt, dass er jetzt irgendwie explizit Frauen verachtet. Also wenn, dann verachtet er Menschen.
Ja.
Und das glaube ich auch nicht mal. Ich glaube,
also du meinst jetzt eben wieder spezifisch Itchy, richtig?
Ja, klar. Ich meine jetzt spezifisch Itchy.
Gut.
Also ja, nein. Den Film.
Ne? Aber gut. Ah, ja. Ja.
Oder meinst du jetzt die Figur?
Nein, also...
Ich rede vom Film insgesamt.
Jetzt hast du mich ein bisschen... Nein, mir ging es nur darum, ich habe das Gefühl, es sind eben diese verschiedenen Dimensionen mit eben dem, wie es im Manga ist und wie ich eben sagen würde, dass Itchy, die Figur, eben das Gefühl hat, er ist damit irgendwie... relativ, in Anführungszeichen, nett zu eben diesen Opfern. Aber gleichzeitig stellt der Film es eben um. Da bin ich mir jetzt halt nicht sicher.
Das Ding ist halt, dass das Itchy durch diese Gehirnwäsche und alles,
der hat ja
sowieso kein normales Verständnis, also was heißt normal, aber kein Verständnis von Sexualität. Der versteht ja gar nicht, dass es nicht okay ist, Frauen zu schlagen.
Ja.
Das begreift er gar nicht. Also wenn du jetzt eine andere Figur hättest, die findet das vielleicht super, Frauen zu schlagen, aber die hat ein Verständnis davon, was da passiert. Ne? Also dieser Zuhälter, der macht das als Strafe, der weiß, das ist scheiße und das tut der weh und genau deshalb tut er es. Aber Itchy, die Figur, versteht halt nicht, dass das keine normale Sexualität ist, Frauen zu schlagen und zu vergewaltigen. Aber der Film an sich, ich sehe da keine konkrete Haltung, dass in dem Film irgendwie was ist, was explizit frauenverachtend ist, denn wenn, dann richten sich zum Beispiel diese Machtfantasien generell gegen Menschen und nicht explizit gegen Frauen. Und die Gewalt im ganzen Film, ne, sei es nun Itchy, der die Frauen irgendwie umbringt oder eben wer später auch die anderen, das ist in der Inszenierung viel, viel krasser, viel, viel grausamer, viel, viel brutaler und viel, viel unangenehmer. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wenn da einer rauskommt und sagt, der Film zieht da irgendwie einen Spaß draus, Frauen zu foltern, denn gerade die Folter- und Mordszenen sind so unangenehm. Da ist kein Spaß. Bei anderen Gewaltszenen, klar, die sind lustig gemeint, ne? Wenn der Zuhälter in der Mitte geteilt wird.
Oder auch beispielsweise diese Slapstick-Szene, wo er da in den Raum rennt, mit der Wackelkamera, und dann bleibt die, und er schneidet dann ja eben mit seiner Haxe da die Tür auf und dann sprotzelt da auch wieder so schlechtes Effektblut raus und vor allem das, was dann ja diese animierten Menschen, die da ja eben auch herausfliegen, was ist denn das für ein Unsinn? Und dann fliegt da dieses Gesicht an die Wand.
Also das ist eindeutig Comedy-Gewalt.
Ja.
Und da sind wir bei einer These, die der gute Tom Mess aufgemacht hat, dass der Film ein Metafilm über Filme ist.
Ja.
Und eben den Zuschauer konfrontiert mit verschiedenen Arten von Gewalt, verschiedenen Gewaltdarstellungen, ohne selber eine explizite Haltung dazu zu haben, was davon jetzt gut oder schlecht ist.
Ja.
Und die am Ende, was ich durch das Ende, worauf wir später zu sprechen kommen werden, quasi soll sich der Zuschauer fragen, wie er jetzt eigentlich selber zur Gewalt in diesem Film steht. Was er davon gut findet, was er davon schlecht findet. Denn je nachdem, wie man das Ende auffasst, kann man da sehr froh sein, dass es so ist, wie es ist. Oder man kann sehr enttäuscht sein. Und dadurch würde der Film halt zum Nachdenken anregen wollen, wie man jetzt eigentlich selber zu Filmgewalt steht.
Ja. Nee, sehe ich auf jeden Fall. Sehe ich auf jeden Fall.
Und das finde ich eine plausible These zu diesem Film, aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass der Film Gewalt geil findet oder Gewalt ablehnt, weil er einfach beides hat.
Ja.
Mal ist es Slapstick und total lustig und mal ist es total widerlich und unangenehm und du hast einfach alles so quer gemischt und der Film hat da wahrscheinlich gar keine Haltung zu.
Ja, nein, also finde ich sehr plausibel, muss ich sagen.
Ja, und deshalb sehe ich halt auch in diesem Film auch keinen expliziten Frauenhass. Klar, den Frauen geht's sehr, sehr schlecht in diesem Film und das ist nicht schön anzusehen. Mhm. Aber expliziten Frauenhass, nee, da werden alle Figuren quasi so behandelt.
Jo. Ja, also.
Aber gut.
Das wär's zu Itchy.
Wir haben jetzt immerhin die eine Figur besprochen, aber wir haben jetzt schon etabliert, dass der ja als Identifikationsfigur überhaupt nicht taugt, was uns dann leider dazu zwingt, dass wir uns mehr mit Kakihara identifizieren, was nicht viel schöner ist.
Ja,
Ich finde das so einen gemeinen Kniff, dass er dir quasi ja, diese klar. zwei Figuren gibt. Also das sind die Hauptfiguren. Ja. Und der eine davon, der ist einfach so kaputt und weg von irgendwie Menschsein, mhm. dass du mit diesem anderen Psychopathen quasi gefangen ja. bist.
Wobei ich tatsächlich sagen würde, dass das im Manga tatsächlich auch nicht viel anders ist. Also da würde ich auch sagen, ja, dass wenn dann das, eher wir dazu gezwungen sind, uns mit ja. Takehara zu identifizieren, auch wenn der da nochmal um einiges auch noch mal um einiges krasser und schlimmer drauf ist, weil das kann man
aber
vielleicht
ja zuerst. Aber er ist auf jeden Fall der charismatischere.
Auf jeden Fall. Und vor allem noch charismatischer im Manga. Noch charismatischer im Manga. Der hat sehr viel mehr Ausdruck, eben dadurch, dass ja, also das ist ja vielleicht auch so ein bisschen vielleicht das Problem an der Art und Weise, wie der Film gemacht wird, weil vielleicht kann man auf den Look von Kakehara einzugehen, den dürfte man ja zwar ja, kennen, aber der hat ja Narben im Gesicht, mehrere, und eben hat einen aufgeschlitzten Mund, den er mit Piercings zusammenhält. Und ja. das muss ja irgendwie von den Effekten eben gemacht werden. Und er hat ja, Todonobu Asano hat ja nicht wirklich sich den Mund aufgeschlitzt und folglich.
Nee, zum Glück nicht.
Und folglich hat er ja auch eine andere, hat er natürlich andere, nicht eben die Möglichkeiten, in real die Mimik dieses Gesichts darzustellen, die es eben im Manga gibt, wo es halt gar keine festen Regeln für gibt. Nee, da wird wirklich sehr viel gemacht. Kakehara ist im Manga deutlich expressiver und eben auch noch um einiges grausamer, muss man sagen. Ja. Er reißt dann halt Leuten auch mehrfach die Piercings raus oder irgendwie sowas und ist halt auch, also bestraft seine Männer halt auch noch mal grausamer als hier. Das ist ja die eine schöne, das ist ja auch eine so lustige Szene im Film, wo er einem seiner Männer mit diesen Nadeln, mit denen er ja immer kämpft, das Brett an den Fuß nagelt. Ja. Und er muss dann damit durch die Gegend laufen.
Aber lass uns mal eine Minute Pause machen. Ich muss mal ganz dringend wohin.
Ach.
Tut mir sehr leid. Es lässt sich nicht mehr aufhalten.
Alles klar.
So, da sind wir wieder. Kakehara, der große Masochist des Films.
Aber, ja, eben auch Sadist, wie ich bereits herausgestellt habe.
Ja, der hat da auch ein bisschen Spaß dran, ja.
Natürlich, und das ist ja eben auch, muss man vielleicht mal sagen, und das ist ja auch eben der Hauptaufhänger für überhaupt diese Geschichte und dem Grund, warum Kakehara überhaupt so involviert ist in diese Sache und plötzlich diese Obsession eben für Ichi entwickelt, die er hat. Da ist jetzt eben erstmal das wichtige Plotdetail, was wir noch gar nicht hatten. Also der Aufhänger für die Sache ist, Ichi wurde damit beauftragt, den Boss von Kakehara umzubringen.
Richtig.
Und Kakehara war ein bisschen, wie sage ich das jetzt? Also der war geil darauf, von seinem Boss verprügelt zu werden, weil er eben so ein Masochist ist.
In diesem masochistisch-sexuellen Sinne war der Boss quasi die große Liebe seines Lebens.
Genau.
Weil ihn sonst nichts angemessen befriedigen konnte.
Exakt. Und jetzt ist es eben so, dass er eben meint, da muss ich jetzt gerade nochmal rekapitulieren. Im Manga ist es, glaube ich, relativ lange so, dass er quasi nicht akzeptieren kann, dass der Boss wirklich tot ist.
Ja, ist im Film auch.
Da war es so gut. Ich bin mir dann nur der Details und weil halt sehr viel passiert, nicht so ganz sicher. Und da ist es ja so, er hofft dann ja, dass Ichi ihn so irgendwie ablösen kann in seiner Rolle, dass er ihn eben noch viel schöneres Leid zufügen kann.
Also das Ding ist ja, dass wir die ganze Zeit dass Kakehara die ganze Zeit quasi Ichis Opfer findet, weil das halt zum Großteil dann irgendwelche Yakuza sind. Und warum das Yakuza sind, da kommen wir später genauer zu. Mhm. Aber ihn macht das jetzt natürlich auch an. Nicht aus dem Grund, dass er eben diese verstümmelten Leichen sieht, sondern aus dem Grund, dass er eben so verstümmelt werden will.
Ja, genau.
Ne? Und deswegen macht ihn das geil. Und da sieht er quasi diesen potenziellen Nachfolger für seinen Boss, nachdem er dann auch irgendwann akzeptiert hat, dass der tatsächlich tot ist.
Ja.
Und also zwischendurch sucht er sich auch so ein bisschen Ersatzbefriedigung, sei es nun, dass er eben irgendwelche Leute foltert und quält oder eben, dass er sich selbst zur Strafe, weil er bei seiner Folter über die Stränge geschlagen ist, dass er sich selbst die Zunge abschneidet.
Ja, die Szene würde ich vielleicht gerade mal direkt sagen, weil die ist auch, also das ist ja auch eine der unangenehmsten Szenen in diesem Film, wie ich sagen will. Auch wenn wir es ja nicht direkt sehen, das ist ja mit, ist ja drumrum geschnitten. Aber also das kommt eben auch im Manga vor, aber es wirkt halt im Film, dadurch, dass man halt einfach diesen Gedanken hat, obwohl man es nicht direkt sieht, einfach so unfassbar unangenehm. Und generell ist ja die Tatsache, dass er das macht, auch wieder sowas, was einen total rausbringt. Weil wenn du nachdenkst, der müsste doch verbluten. Das kann der unmöglich machen. Das kann ja der eigentlich nicht überleben.
Wird schnell behandelt. Wird ja direkt zugenäht.
Ja, gut. Die Frage ist, inwiefern das dann überhaupt möglich ist. Aber ich meine, ja, das ist halt auch wieder so eine unfassbar grausame Szene, die aber halt auch bis zum gewissen Grad sehr befremdlich ist. Das ist ja auch so, in der Szene ist ja die eine Nebenfigur, die von Jun Kunimura gespielt wird, anwesend. Der nimmt dann ja die Zunge da entgegen und Kakihara geht dann aus dem Raum und alle Leute, die dabei zugesehen haben, wie er die Zunge abgeschnitten hat, sind erst noch so und dann irgendwie nach einer Minute wird Jun Kunimuras Figur klar, dass er da die fucking Zunge von Kakihara in der Hand hat und er wirft sie dann erst weg. Der hat so lange gebraucht, um das zu verarbeiten.
Da ist ja noch so grandios dieses Piercing dran, so als Haltegriff.
Genau, er hat ganz vorne an der Zunge so einen Ring als Piercing.
Ist super. Übrigens noch kurz, um mal ein bisschen drauf einzugehen. Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, er ist komplett vernarbt und so weiter.
Ja.
Und Tadanobu Asano hat da diese Rolle gespielt aus eigenem Wunsch, weil er den Manga so grandios findet. Und hat sich dann auch ein bisschen übertrieben selbst gestylt. Also er hat hier gebleichte Haare und einen gebleichten Bart. Ja. Er hat es ein bisschen weitergetrieben, hat sich die Achselhaare auch noch gebleicht. Einfach nur, ich glaube, er wurde zitiert im Sinne von irgendwie überflüssige oder unnötige Schönheit oder so. man sieht's halt im Film nicht wirklich, ne? Aber
ja, klar.
Ja, so der Konsequenz halber, wenn wir schon am Bleichen sind, gleich noch die Achselhaare mitmachen.
Natürlich. Nee, ich muss auch sagen, also das Design, also wie war jetzt gerade der Ausdruck von Kakihara Manga ist besser, aber ich finde das Design und so diesen Stil von Asano im Film, den finde ich, sieht deutlich besser aus.
Der hat ja auch immer diese geilen Hemden an und diese
Fetischhemden.
Sakkos und so weiter. Das sieht so grandios aus, wie der immer glitzert und leuchtet in den schillerndsten Farben.
Das ist ja vor allem auch im Finale hat er das eine dann ja so an,
genau,
das ja irgendwie.
Auch, ja, aber auch wo er sich die Zunge abschneidet, da hat er doch so ein lila Sakko, glaube ich, an und holt dann dieses knallgrüne Tuch raus, was er sich um den Hals findet, damit er dann da irgendwie sich nicht einsaut. Es sieht fantastisch aus. Und das mit den Wangen, ist halt ein bisschen schlechter getrickst, aber es gibt ja zumindest einmal diese grandiose Szene, wo er am Rauchen ist und dann da quasi den Rauch rausbläst.
Ja.
Und dann gibt's ja noch die eine sehr schlecht getrickste Szene, wo er sich die Piercings rausnimmt, die quasi die Mundwinkel zusammenhalten und dann dem Typen die Hand abfrisst.
Ja, wobei ich muss halt auch sagen, die Szene hat ja wahrscheinlich mein Lieblingszitat aus dem Film.
Ja.
Nämlich, weil er sagt eben ja, also es ist ja, die sind ja gerade den Typen am Verfolgen und eben Kakihara begegnet ihm und will ihn aufhalten, doch er lässt sich eben erstmal schlagen, weil er ist ja natürlich immer so riss, er will da gucken und dann sagt er aber, in deinen Schlägen ist keine Liebe. Und,
ach so,
nimmt sich die Piercings raus und frisst seine Hand temporär.
Ja, das sagt er ja auch schon vorher, wenn er sich von der Frau schlagen lässt.
Ja, eben. Also ne, soll eben klar machen, dass ihm das alles nicht das geben kann, was der Boss gegeben hat. Aber ich fand, in der Szene war es nochmal deutlich stärker.
Im Film ist ja auch irgendwie relativ früh eine Szene, wo sie diesen gesichtsoperierten Typen finden, der total zugekokst ist, den sie dann in den Fernseher stecken.
Oh ja.
Der spricht Kakihara explizit drauf an, ey, du suchst doch nur den, du bist doch nur so verzweifelt auf der Suche nach dem Boss, weil du in ihn verliebt bist. Und Kakihara, der widerspricht nicht und nix, der lässt sich ja einfach nur genussvoll in so einen Federhaufen fallen.
Ja, der hatte glaube ich, so zu war, hat er dann ja irgendwie in diesem Hotelzimmer die Kissen aufgerissen, der Typ im Fernseher.
Irgendwie sowas.
Ja. Und aber das ist auch eine der schönsten, irgendwie chill, super. Also halt, es ist halt schön auf eine sehr unangenehme Art und Weise, sag ich mal. Ich finde das schwer, das sozusagen genauso eben wie mit There's No Love in Your Punch, das ist irgendwie so, es hat so eine bizarre Schönheit, obwohl es halt eigentlich total abgefuckt ist. Ich weiß halt nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wenn ich das so
sage. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Es gibt ja auch dann halt diese tolle Szene, wo die Karen, dann, sie ist ja offensichtlich in Kakihara irgendwie verliebt. Oder finde ich zumindest ganz toll. Und sie machen ja zusammen noch dieses Backentauziehen mit dem einen Typen.
Ja, die reißen dem einfach so die Haut vom
die
Gesicht.
Ab. Ja. Ja. Ziehen sie lang und reißen es ab und dann gehen sie ja los in irgendwie so einen komischen Fetischkeller, wo Decken von der Wand, wo Ketten von der Decke hängen, wo Kakihara sich so ein bisschen reinwickelt und sie prügelt ihn halt so und er schreit die ganze Zeit nur so, fester. Ja. Ne, und da gibt's ja auch schon so, da ist einfach keine Liebe in deinen Schlägen.
Klar. Nee, die Szene ist beispielsweise eben auch im Manga noch ein bisschen deutlicher, beziehungsweise Kakihara ist da ja auch noch deutlich kinkier, wenn man es so sagen will. Der hat sich ja irgendwie so Seile um den Körper gebunden, die ihn so ein bisschen einschneiden und hat irgendwie einen fünffach gepiersten Penis. Irgendwie sowas, das ist total, total seltsam. Und ja, das kannst du halt natürlich nicht in den Film übernehmen.
Ja, die Seile würden vielleicht noch gehen, aber so ein Penis ist halt schwierig, ne? Ja. Aber finde ich nicht schlimm, dass das nicht fehlt, denn also es ist klar, was er da will, ne? Er will halt ordentlich geschlagen werden. Und ist schon okay so.
Ja.
Aber so im Laufe des Films, wie Kakihara versucht, sich auf jede erdenkliche Weise zu befriedigen, sei es, dass er sich da schlagen lässt oder dass er sich selbst verstümmelt oder dass er andere Leute verstümmelt. Da können wir auch noch mal kurz auf die Tempura-Szene eingehen, die ist nämlich sehr berühmt. Da haben wir nämlich einen anderen Yakuza, der angeblich weiß, wo der Boss ist. Dieser Yakuza wird gespielt von Susumu Terajima, ein ganz toller Schauspieler.
Jo.
Und der wurde dann einen Tag vor Drehbeginn dieser Szene angewiesen, besser nichts mehr zu trinken, weil er dann irgendwie 8 Stunden lang an die Decke gehängt wurde, quasi im Film nackt mit so Haken im Rücken. Ja. Und Kakihara spießt dann so ein bisschen mit seinen Nadeln, er hat ja diese langen Nadeln, womit er immer Leute foltert, spießt er dem im Gesicht und in der Brust rum und da ist das Sounddesign grauenhaft, also geil, grauenhaft.
Ja, nee, vor allem, also eben hast du gesagt, einmal piekst er ihm durch die Wange und einmal piekst er ihm ja unten durch den Kiefer und dann raus aus dem Mund. Das ist ja, wenn du dir das vorstellst, das ist ja furchtbar.
Ja, auch furchtbar unangenehm. Aber wird hier im Gegensatz zu den Gewaltszenen gegen die Frauen halt voll draufgehalten.
Ja.
Du siehst die Haken im Rücken hängen, du siehst die Nadel durch die Wange, du siehst die Nadel durch den Kiefer und er findet das total geil, was er da macht. Und zum Schluss ist ja dann der ganz schlimme Knaller. Er hat ja vorher so ein bisschen Tempura gemacht, so frittiertes Zeug halt. Und dann nimmt er halt dieses Frittieröl und kippt dem das über den Rücken.
Ja, beziehungsweise er kippt es ihm über das halbe Gesicht auch. Und das ist quasi nur angedeutet, aber im Manga wird es ihm auch nochmal klar gemacht, er droht ihm am Ende damit, seinen Penis auch zu frittieren. Es geht hier im Manga viel mehr Penis, man merkt es. Also wirklich. Und dann, bevor er ihm den Penis eben frittieren kann, kommen ja dann die anderen Yakuza rein und sagen, was zum Teufel machst du da, bist du wahnsinnig?
Ja.
Und dann, dafür schneidet er sich dann ja die Zunge ab. So.
Ja, ich glaube, im Film wollte er den Penis abschneiden oder halt mit den Nadeln bearbeiten oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall drohte er es an, da irgendwas zu machen. Genau, aber mit dem Typen sind wir dann halt quasi den Film über gefangen. Das ist unser Protagonist, unsere Identifikationsfigur. Er ist irgendwann nur noch auf der Suche nach Ichi, einfach um den ultimativen sexuellen Kick zu kriegen.
Genau, also der ist halt auch wirklich ein menschlicher Abgrund, muss man sagen.
Natürlich.
Und das wird halt nicht besser, also es wird halt ein bisschen interessant, es ist schwierig das zu sagen, weil im Manga macht er halt auch, kann ich jetzt nochmal sagen, da foltert er halt Leute noch auf andere Art und Weise richtig schlimm. Da ist es beispielsweise einem, den schiebt er halt eine Handfeuerpistole in den Arsch und schießt ihm quasi dann in die Eingeweide. Und was passiert denn noch? Hat er ja gesagt, er reißt Leuten die Piercings raus. Und dann ist eine Sache, da weiß ich nicht, wie ich, das ist wirklich auch eine der unangenehmsten Szenen im Manga. Er gibt einem seiner Männer den Befehl, das ist nämlich in der Szene mit dem Typen im Fernseher, das muss ich gerade mal aufrollen. Im Manga ist es nämlich so, da sind es eigentlich 4 Leute, die dieses Cleaning-Kommando sind, was immer hinter Ichi herputzt. Das sind halt im Film sind es 3 inklusive Gigi und im Manga sind es 4 inklusive Gigi und im Gigi. Und der eine Typ im Manga, das haben sie abgeändert, der ist nekrophil und der fickt, hat, du siehst dann halt, wie er dann Sex mit den Leichen hat, die sie dann am Anfang da beseitigen.
Ja.
Und er sagt Kakihara dann in dieser Szene, er hat sein ganzes Leben lang Leichen gefickt und er will jetzt, wenn er stirbt, dass jemand seine Leiche fickt. Und dann befiehlt Kakihara einem seiner Männer, das zu machen, und du siehst halt, das dann so im Hintergrund. Und vor allem dieser, der Yakuza, dem er das befunden hat, der findet das natürlich schlimm und er übergibt sich dann auf die Leiche. Und das ist, also es ist entsetzlich. Aber ja, also wie war jetzt, ich kann diesen Manga eigentlich nicht empfehlen. Das, wenn ich das so beschreibe, das ist ganz entsetzlich.
Also das klingt mir halt alles schon eher nach einfach nur Gewalt und Perversion um der Gewalt und Perversion willen.
Ja.
Ne, und hier im Film ist halt auch das Ding, dass du bei den Figuren so kaputt und verachtenswert sie sind, dass du halt irgendwo zumindest noch so ihre menschlichen Grundbedürfnisse irgendwo nachvollziehen kannst. Ja. Kakiharas Suche nach sexueller Befriedigung oder so.
Mhm.
Also ich meine genauso bei Ichi, der sucht ja eigentlich auch nur irgendwie Liebe und hat halt Hass auf die Leute, die ihn gequält haben. Das ist ja im Grundsatz ist es nachvollziehbar.
Ja.
Wie es dann halt letztendlich sich auswirkt auf diese Figuren, ist es halt komplett drüber und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Aber man hat halt irgendwo noch so das Gefühl, okay, das sind noch irgendwie Menschen.
Mhm.
Das ist nicht so extrem drüber, dass du überhaupt nicht mehr nachvollziehen kannst, was da abgeht. Hier denkst du dir, okay, Kakihara, der ist halt so gepolt, der braucht dieses, dass er halt gefoltert und geschlagen wird, um irgendwie sexuell befriedigt zu werden. Aber ich meine, jeder kennt das Bedürfnis, sexuell befriedigt werden zu wollen und dass man das gern möchte und insofern...
Nee, aber das ist ja auch eine der Sachen, die ich sagen würde, die eben so schlimm daran sind und eben auch im Manga so schlimm sind, dass du eben weißt, dieser Typ ist ein Mensch und irgendwas an dem hast du das Gefühl, das kannst du greifen. Und das ist so ganz furchteinflößend. Und tatsächlich, da wird im Manga eben auch in dem Finale, das kann ich gerade mal erzählen, tatsächlich drauf eingegangen, weil da ist es so, das finale Manga ist eben sehr anders als das im Film, da kommt es eben tatsächlich zu so einer direkten Konfrontation zwischen Ichi und Kakihara, und Kakihara sieht Ichi und denkt sich, oh mein Gott, das ist genau das, worauf ich gewartet habe, ich bin so geil drauf und das wird jetzt die beste Zeit meines Lebens, und ist dann enttäuscht, als er sieht, dass Ichi am Rumflennen ist am Anfang, und dann entwickelt sich dieser Kampf zwischen denen, und irgendwie Kakihara wird immer weiter auch verstümmelt, und irgendwann hat er auch die Erkenntnis, scheiße, ich finde das geil, aber ich sterbe, ich bin ein Mensch, ich muss sterben, fuck, ich muss hier weg, und dann ist es halt vorbei.
Ja. Okay.
Also das ist was es super interessant für mich macht. Also wirklich, dass er eben dann dass es eben diese Wendung dann am Ende gibt, die uns eben zu einer ganz schlimmen Erkenntnis eben auch für uns selbst über diese Figur führt.
Ja, ein Opfer seiner Triebe, ne?
Genau.
Ja, aber das Ende des Films ist auch sehr interessant, aber da kommen wir später zu.
Genau. Ich dachte nur, das wäre jetzt die beste Situation.
Ja, ist gut. Genau, aber ja, wie gesagt, das finde ich sehr, sehr gut an diesem Film, und dann ist es vielleicht im Manga auch tatsächlich so, dass man halt die Figuren irgendwie noch als Menschen erkennt. Und dass es eben nicht ist wie in 0815 Splatter-Film, wo einfach wirklich nur Gesplatter um des Gesplatter-Willens ist, sondern dass wir halt tatsächlich, wie Mieke das auch selber sagte, der hat Figuren, und aus denen heraus entwickelt sich dann halt dieses ganze absurde, ekelhafte, aber das ist halt nicht der Ausgangspunkt, so die Gewalt. Ja. Ne?
Genau. Haben Sie denn noch was zu Kakihara?
Ich glaube, mit dem ist erstmal ganz okay erledigt, oder?
Aber ich muss sagen, also ich würde nur sagen, ich finde diese Figur unglaublich gut. Ich mag, also das ist ein unfassbar schlechter Mensch, aber ich mag diese Figur unglaublich gerne.
Ja, wirklich, der ist ja auch wahnsinnig charismatisch.
Ja.
Und seine Beweggründe sind halt nachvollziehbar. Also bei Ichi ist es ja schwieriger, weil der halt so noch gehirngewaschen und psychisch noch vermurkster ist, aber Kakihara ist ja doch noch relativ nachvollziehbar. Und ich sehe hier gerade dieses Finale, wo er mit seinem Glitzerhemd und Anzug da in Zeitlupe rumläuft, und das ist ganz, ganz wundervoll. Aber später zum Finale mehr. Wollen wir mal zum Gigi kommen? Der ist, glaube ich, noch so die wichtigste Figur, die uns jetzt noch fehlt.
Genau, also über den lässt sich wahrscheinlich noch am meisten sagen. Es gibt noch andere Figuren, zu denen es gewisse Dinge zu sagen gibt.
Über Kaneko müssen wir, glaube ich, noch reden.
Ja, auf jeden Fall. Genau, Gigi gespielt vom großartigen Shinya Tsukamoto, hier mal nur in einer Schauspielrolle.
Richtig.
Aber was für einer.
Richtig, ja, ich möchte auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass drei der Schauspieler hier, nämlich Shinya Tsukamoto, Tadanobu Asano und Sabu, auch in Martin Scorsese's Silence mitgespielt haben.
Ja, ich habe auch gesehen, viele spielen Parallele. Auch in Shin Godzilla mit, wenn ich das richtig nochmal nachgucke. Ja, Tsukamoto ja auch.
Ja, genau. Aber diese drei in Martin Scorsese's Film über Religion.
Ja.
Ich habe herzhaft gedacht, als ich das gesehen habe. Aber ja, Gigi. Was ist Gigi? Gigi ist ein Typ, der manipuliert halt Ichi, um Yakuza umbringen zu lassen.
Und er ist ja eben auch der ihn Gehirn gewaschen hat, der ihn ja irgendwie hypnotisiert hat. Wird ja, glaube ich, gesagt. Ja. Na, und der zeichnet sich halt aus durch so seinen, also visuell zeichnet er sich aus dadurch, dass er halt schon, also im Film ist es nicht ganz so deutlich, habe ich das Gefühl. Er ist etwas älter, er hat ja so ein bisschen faltiges Gesicht. Das ist im Manga.
Sie haben ein paar Falten rangeschmiert. Ja,
die Sache ist halt, das ist im Manga auch nochmal deutlicher, weil da ist er halt irgendwie so ein halbgroßer alter Mann.
Ja, deswegen ja auch der Name Gigi.
Genau,
eben. Das heißt ja quasi Opa.
Ja klar, nein, deshalb da war ich auch erst ein bisschen verwirrt, als ich das im Manga gesehen habe, weil es im Film halt nicht so gewirkt hat, weil halt einfach dieses Make-up nicht ganz so
Er hat ein paar Falten und die Haare sind schon so ein bisschen grau, aber ja.
Genau.
Also, ganz so alt war Shinya Tsukamoto da halt auch noch nicht.
Ja. Nee, und ja, der ist halt im Film eine sehr mystische Figur, weil er halt auch der ist, der sich um Ichi eben so am Kümmern ist und zumindest im Film ist er nicht so ganz zu durchschauen, oder wie würdest du das sagen, Michael?
Ne, die Motivation ist ja komplett unklar.
Ja.
Wobei ich mir bei sowas immer denke, dass das habe ich auch mal gesagt, als ich mit dem guten Merlin über dessen Film geredet habe. Mhm. Wenn ich einen Film habe, wo jemand gegen Gangster vorgeht, dann brauche ich keine Erklärung, warum der das tut. Der hat wahrscheinlich irgendwie schlechte Erfahrungen mit denen gemacht und will sich rächen. Das ist vollkommen plausibel und genug für mich. Ich brauche in so einem Film keine Erklärung, warum sich jemand an Gangstern rächen möchte. Das ist vollkommen nachvollziehbar.
Ja.
Ja, aber hier im Film ist es tatsächlich komplett unklar, warum er das tut. Ja. Und das finde ich sehr, sehr gut so.
Ja klar, nein, also ich sehe ihn halt sehr so als mystische Figur und als Verkörperung von irgendwie sowas, mehr als halt wirklich eine reale Figur mit Motivation. Ja,
ich kann dann nochmal die Tom Messsche Metafilm-Theorie aufwerfen. Gigi ist so inszeniert, wie sich Takashi Miike selbst als Regisseur sieht.
Ah.
Und zwar, Miike selber sieht den Beruf des Regisseurs als jemand, der Dinge arrangiert und den Leuten, die am Film beteiligt sind, Ideen gibt, wie sie ihre Arbeit tun könnten. Deswegen auch war ich vorhin so begeistert, dass du meintest, der hat dem Kameramann nicht so ganz genau gesagt, was er machen soll, sondern nur so ungefähr. Und insofern wäre das ja quasi genau das, was Gigi hier macht. Er arrangiert alles, damit die Figuren das tun, was er möchte.
Mhm. Ja, aber das ist ja auch besonders interessant, weil das dann ja auch keine so eben Auteurhaltung. Er ist halt schon präsent, aber er ist halt nicht offensichtlich. Also er scheint so im Hintergrund oder er ist keine so. Er ist keiner, der wirklich. Also er ist schon beteiligt, aber er ist nicht einer von den beiden Protagonisten. Ich würde ihn halt schon auf jeden Fall davon distanzieren. Und das finde ich sehr interessant, wenn du das so sagst.
Der taucht halt hin und wieder auf, gibt mal. Kakihara, ne, der gibt ihm ja auch der Kakihara zu Anfang den Tipp, dass er hier mal den Typen mit dem Tempo da Öl foltern soll.
Ja.
Ne? Er sagt ihm hier, der weiß, wo dein Chef ist. Und dann gibt er Ichi Anweisungen, hier, guck mal, die Typen sehen doch aus wie die Mobber aus deiner Schule, geh die doch mal umbringen.
Ja.
Ne? Und er ist im Prinzip nur der Typ, der den Leuten in Häkchen gut zuredet, damit sie das tun, was er möchte.
Ja.
Aber wie sie das letztendlich tun, nix weiter. Ne? So, guck mal hier, bring den mal um. Kümmer dich mal um den, so ungefähr. Und dann zieht er sich wieder zurück.
Ja.
Ne?
Gut. Und dann, weiß ich nicht, da kann ich jetzt vielleicht mal sagen, im Manga ist das halt eben auch sehr anders, da ist er halt schon eine Figur mit einer Motivation, wobei die halt aber auch, also die ist halt auch eigentlich repräsentativ für etwas Größeres, was ich jetzt aber, was aber halt jetzt von mir zu erklären ist. Nämlich ist es halt so, erstmal, das sehen wir dann ja auch im Film, der Typ ist eigentlich kein so richtiger Opa.
Ja.
ja. Das kann man vielleicht gerade mal erstmal im Film die Szene aufdröseln. Da haben wir ja, wie er eben mit dem, so jetzt muss ich gerade den Namen nochmal nachgucken, das war Takayama. Das ist einer von Kakiharas Leuten, der halt so den großen, klobigen Türsteher spielt, der nicht ganz so helle ist. Der läuft halt Gigi einmal über den Weg, nachdem sie halt schon wissen, dass er da irgendwie so der Strippenzieher hinter dem Plot gegen sie ist. Und will ihn eben stellen irgendwie oder und halt mit zu Kakihara nehmen. Und dann ist aber halt so, dass er halt diesen älteren Herrn total unterschätzt. Und der schlägt ihn halt einmal. Und im Film ist es dann so, dass er dann den Regenmantel auszieht. Mhm. Und du siehst, da drunter ist ein Bodybuilder.
Ja, es ist so gut.
Und das ist ja auch total, also es sieht ja total unecht aus. Und wir wissen, das ist nicht... vor allem, das ist ja auch noch mal witziger, wenn man bedenkt, wie Shinya Tsukamoto in Silence aussieht.
ja, also immerhin so zu der Zeit, da müsste er noch ein bisschen muskulöser und drahtiger gewesen sein. Aber halt längst kein Bodybuilder.
Na klar, ja. Nein, also das ist halt... Das ist und super. Es wird eben auch im Audiokommentar gesagt, Mieke war das total egal. Es sollte eben auch wieder diese Gemachtheit ausgestellt werden, die Situation. Ja. Und das ist halt auch was... Das wird halt absolut nicht erklärt. Du hast, what the fuck ist dieser Typ? Was soll denn das heißen? Nichts davon wird erklärt. Und im Manga ist es so, dass Gigi eigentlich gar kein Onkelchen oder sonst irgendwas ist. Der ist wohl irgendwie halt so ein eigentlich junger Typ, der sich aber mit irgendwie Operationen älter hat aussehen lassen, um halt eben dieser unterschätzte Typ zu sein und halt dieser Ultramanipulator auch sein zu können. Und der benutzt das halt alles, um irgendwie seine Machtstellung in Shinjuku zu etablieren. Und seine Hauptmotivation im Manga ist eben, warum er all diese Kriege anzettelt, warum er am Anfang, Anjo heißt ja, glaube ich, der Hauptboss, umgebracht hat und alles angezettelt hat. Er will diese Yakuza-Menschen. Weil die ist der zentrale Punkt von Shinjuku und das ist wichtig für seinen Machterhalt. Und er ist halt irgendwie, er ist halt irgendwie dann diese, also auch wenn er jetzt halt eine Motivation hat, er ist halt ein Symbol für eben einen Machterhalt, gewisse Machtvorstellungen, wie ich es sagen würde. Und das ist was, was ich sehr interessant finde. Aber genauso finde ich auch die Herangehensweise vom Film gut, dass halt das nicht erklärt wird.
Also wie es im Manga wäre, wäre er ja dann eigentlich so der klassische Yakuza-Film-Antagonist. Da kommt jetzt plötzlich, also im klassischen Yakuza-Film ist ja immer so, du hast die etablierte, etwas traditionelle Yakuza-Bande.
Ja.
Und dann taucht in deren Gebiet die moderne, ne, also in den klassischen Filmen meistens so, die traditionellen tragen auch japanische Kleidung, kämpfen mit Schwertern.
Und dann kommt der Kapitalismus.
Und dann kommt der Kapitalismus mit hier Anzügen und so weiter. Und die müssen dann bekämpft werden. Und hier ist es jetzt quasi, du hast so die normalen, komischen, direkt auf die Fresse Yakuza hier, so Kakihara und so. Und dann kommt der Typ, der eben mit seinen Psychospielchen die Macht übernimmt. Nur, dass er halt am Ende nicht besiegt wird.
Ja.
Ja. Interessant. Aber theoretisch... Also wenn man jetzt einfach nur davon ausgeht, das ist halt ein Typ, der hat irgendein Problem mit der Yakuza und will sie deswegen beseitigen. Und wenn wir davon ausgehen, Yakuza sind böse, ist ja eigentlich der Held des Films.
interessante Interpretation.
Ja. Ja klar, der beseitigt diese perversen, abartigen, grausamen Menschen.
Ja.
So charismatisch sie auch sein mögen, ne?
Ja.
Aber da lass uns dann auch mal jetzt doch zum bisschen, oder wollen wir vorher noch Kaneko machen, bevor wir zum Finale kommen?
Ja, Kaneko, da ist aber eigentlich auch nicht so viel drüber zu sagen, würde ich halt behaupten. Der ist halt der einer der wichtigen Männer von Kakihara, der war ehemals Polizist und hat eben einen kleinen Sohn, den Takeshi, über den hatten wir auch schon geredet, also Takeshi ist ja irgendwie der idolisiert Ichi aus bereits genannten Gründen. Und Kaneko ist halt irgendwie so eine, die einzige Figur, die, also der ist, Kaneko ist der, der von Sabo gespielt wird, der eben der einzige irgendwie so halbwegs normale Freund, den er zumindest für einen Moment im Film zu haben scheint, ist. Mhm. Ja. Und es ist aber so, und der scheint auch, zumindest bis zum gewissen Punkt, eigentlich ein relativ, also einer der eher, ein eher guter Mensch zu sein. Aber eigentlich wird ja auch das dadurch gestört, dass er dann in einer Szene einfach die Frau, die die beiden Zwillinge gefoltert haben, zu Tode prügelt. Mhm. Also, und das ist halt, also, ich hatte mir eigentlich einen sehr langen Teil durch den Film gedacht, ist er jetzt irgendwie vielleicht doch irgendwie sowas, was als Identifikationsfigur funktioniert, ja nicht ganz so, aber ja, dann kommt halt diese Szene und die stört das halt das, so sehr.
Das Ding mit Kaneko ist halt, erstens ist Kaneko, glaube ich, die Figur, wo am offensichtlichsten ist, dass das eigentlich alle Figuren in diesem Film so ganz klassische Mieke-Figuren sind. Der hat nämlich immer so diese Entwurzelten, die irgendwie nicht wissen, wo sie hingehören und jetzt auch irgendwo einen Platz für sich suchen. Das ist bei ihm am deutlichsten. Der war ja vorher Polizist und der war ja auch Olympiaschütze.
Ach ja.
Genau. Und er ist ja quasi bei der Polizei rausgeflogen, weil er seine Waffe verloren hat, was natürlich ganz, ganz erbärmlich ist, gerade wenn du eben noch der große Schütze bist und so weiter. Und da ist er halt bei der Polizei rausgeflogen und hatte dann keinen Platz, wo er hin kann, wurde auch wie Ichi später von irgendwie wem verprügelt und dann kam eben der Yakuza und hat ihn aufgenommen. Und er findet halt später Ichi, der von dem Restaurantchef da verprügelt wird, und klärt das und nimmt ihn auf und kauft ihm erstmal eine Nudelsuppe. Und da gibt's ja auch dann diese Parallelmontage, einmal das Gespräch Kaneko mit Kakihara,
ja,
glaube ich, oder was der Boss, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall da mit den Yakuza und dann eben Kaneko mit Ichi.
Ja.
Und
wir hatten ja auch vorher, wenn ich mich gerade nicht irre, eben diese Montage, dass Kaneko Ichi ja auch hilft, weil er sich irgendwie sieht in dieser Situation.
Genau. Und später dann kriegt er noch raus, dass der Junge halt diesen Ichi kennt und den ganz toll findet, weil er ihm geholfen hat, was dann noch ein bisschen mehr diese Verbindung zwischen den beiden aufbaut. Und dann haben wir aber eben das Finale, wo dann eben Kaneko mit Ichi konfrontiert wird, der eben gerade die Yakuza-Bande zu der Kaneko gehört, umbringt. Und da ist aber ganz interessant, und jetzt möchte ich auch wirklich mal kurz aufs Finale zu sprechen kommen, auch wenn wir den Rest der Handlung jetzt noch gar nicht so richtig haben. Einerseits haben wir ja dieses Ding, wenn Ichi seinen Auftrag kriegt, wird ihm ja von Gigi erklärt, dass Kaneko sein Bruder ist.
Ja.
Was im Film nicht so richtig begreifbar ist, warum. Später, wenn sie dann tatsächlich sich gegenüberstehen, verstärkt das natürlich auf jeden Fall.
Verratsgefühl, meinst du?
Ja, einerseits erstmal versteckt sich Skrupel, den überhaupt anzugreifen. Und wenn er es dann doch tut, dann eben die Verzweiflung, in die es ihn stürzt. Und das führt ja letztendlich zum großen Twist des Finales, dass nämlich, wenn endlich der größte Masochist der Welt auf den größten Sadisten der Welt trifft, dass der Sadist aber psychisch so am Ende ist, dass er gar nichts mehr machen kann. Und nur noch verletzt, weil Kaneko ihm ins Bein schießt, er verletzt am Boden liegt und weint. Und dadurch ja quasi Kakihara so frustriert ist, dass er sich letztendlich selbst umbringt. Was die grausamste Art und Weise ist, wie Gigi letztendlich Kakihara umbringen konnte. Weil er eigentlich, er weiß ja, der ist auf der Suche nach diesem ultimativen Kick und dann kriegt er ihn einfach nicht. Und vor Verzweiflung bringt er sich letztendlich selbst um. Er hat ja dann auch diese Vision, dass er doch ein kleines Finale kriegt.
Ja.
Aber letztendlich bringt er sich selbst um. Und das ist dann nämlich auch der große Twist, wo du als Zuschauer, glaube ich, gefragt bist. Ja. Denn ich glaube, viele, viele Leute sehen dieses Finale und sind enttäuscht. Weil sie eigentlich jetzt, genau wie Kakihara, das große Splatterfest erwarten. Tja. Und du es einfach nicht kriegst. Und genauso wird es aber gleich auch ganz viele Leute geben, die froh sind, dass sie nach dem ganzen Gewaltscheiß jetzt davon verschont bleiben und das einfach jetzt lang und klanglos zu Ende geht, ganz unrühmlich. Und das ist dann, glaube ich, wirklich der Punkt, wo du ein bisschen selber nachdenken kannst, wie jetzt eigentlich dein persönliches Verhältnis zu dieser ganzen Gewaltorgie jetzt ist und wo du dann für dich entscheiden musst, so finde ich das jetzt gut, dass der Film so endet oder eben nicht. Und der Film hat da, glaube ich, keine Haltung, die er dir aufdrängen möchte, aber er möchte, glaube ich, zumindest, dass du dir diese Frage stellst.
Ja.
Ja.
Genau.
So viel erstmal noch dazu. Hast du noch irgendwas zum Finale zu sagen, außer dass das ganz interessant
ist? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier angebracht ist. Ich würde vielleicht nochmal das, was eben danach kommt, nachdem Kakihara sich selbst umgebracht hat, das nochmal erläutern. Weil wir sehen dann ja auch... Oder?
Ja, ich wollte gerade fragen, wollen wir das jetzt gleich machen oder wollen wir vielleicht doch noch
dann
ein bisschen...
Dann erstmal Handlung, ja.
Erst noch die Handlung machen?
Ja, vielleicht hätte ich nur noch kurz dann zu zwei Figuren, beziehungsweise zu drei Figuren, halt kurz, das ist eigentlich nicht viel, das ist halt einmal natürlich, wer noch so ein bisschen wichtig ist eben Karen, weil die ja eigentlich die einzige, so also neben eben der einen Prostituierten eben die eine wichtige weibliche Figur ist. Und was an ihr ich halt halbwegs interessant fand, war, dass sie ja eben versucht, irgendwie so über Kakihara und so eben Zugriff oder auch über Gigi Zugriff auf diese Welt zu bekommen, der ihr aber verwehrt bleibt aus Gründen. Das ist eigentlich so das, was ich in ihr gesehen habe.
Ich hatte es jetzt halt so aufgefasst, dass sie halt einerseits tatsächlich irgendwie in Kakihara verliebt ist.
Ja.
Dann versucht sie auch, sich an ihn ranzumachen, dass sie erst dieses Backentauziehen macht und ihn dann halt schlägt. Und er versetzt sie ja dann, weil sie halt keine Liebe in ihren Schlägen hat. Und das nutzt halt wieder Gigi aus, dass er sie quasi antreibt, Ichi wieder auf Trab zu bringen, was eine ganz, ganz schlimme Szene ist. Ja. Aber ich würde sagen, da kommen wir vielleicht zu, wenn wir doch ein bisschen mehr über die Handlung reden.
Okay, ja, nee, und also da gehe ich auch nochmal vielleicht mehr drauf ein und dann wären da halt noch Giro
ganz kurz eine Sache noch zu Karen, was ganz spannend ist. Die ist auch so ein bisschen Rückgriff auf die etwas älteren Mieke-Filme, weil die natürlich auch ein bisschen für dieses Ausländer in Japan-Ding steht.
Ja.
Weil sie ja offensichtlich keine Japanerin ist. Sie redet ja auch die ganze Zeit so ein wirres Sprachgemisch, auf jeden Fall Japanisch, Englisch, ich glaube ein bisschen Chinesisch auch noch.
Ja, die wird ja auch gespielt und, von einer eben Ausländerin von Pauline beziehungsweise Alien Sun. Irgendwie, die hat irgendwie so einen komischen Künstlernamen.
Ja, und genau, aus Singapur ist sie eigentlich. Ja. Und das ist auf jeden Fall ganz spannend, das hat ja Mieke in seinen Filmen öfter mal, dass Leute halt wilde Sprachmischungen reden oder in manchen war es dann irgendwie so, dass die Chinesen Japanisch reden, die Japaner Englisch und noch irgendwer Chinesisch und ganz merkwürdige Konstellation. Und sie schmeißt ja einfach jedenfalls alles ganz lustig zusammen und sie hat ja auch so ein relativ schnell kriegen wir mit, dass sie so ein bisschen sadistisch veranlagt ist.
Ja.
Weshalb sie wahrscheinlich von Kakihara so angezogen ist, weil sie halt auch mitkriegt, dass der so tickt, wie er tickt. Aber da gibt's ja zu Anfang diese Geschichte, wo sie über den Hund des Nachbarn redet, der irgendwas Schlimmes gemacht hat. Und sie dann betet, dass der doch stirbt oder was. Und das Ende vom Lied ist, dass sie ihn dann selbst umgebracht hat und dann sehr dankbar dafür war, dass der Hund tot ist. Ja, und das mit einem großen, mit großer Freude quasi erzählt. Aber ja, die anderen beiden Figuren, genau, auf die du eingehen
möchtest. Eben, das waren halt nur noch Jiro und Saburo, die beiden Zwillinge, die werden ja auch, glaube ich, das sind ja keine wirklichen Zwillinge, die werden ja von einem Schauspieler gespielt.
Ja, das ist Suzuki Matsuo, den ich neulich in Sabu's Drive noch sah.
Ah, okay.
Ach ja, Kaneko übrigens gespielt von Sabu.
Ja, Das hatten wir, glaube ich, schon mehrfach, aber gut.
Ja? Achso, ich war mir jetzt nicht sicher. Egal. Nee. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir es klar hatten. Egal, genau.
Nee, aber jedenfalls, das sind halt irgendwie so zwei, wird zumindest im Film, glaube ich, auch gesagt, eben Folter-Experten oder was auch immer.
Ja, vor allem korrupte Polizisten.
Ja.
Was das noch viel schlimmer macht.
Ja, und die haben im Film halt eher eine etwas kleine Rolle und die werden halt auch relativ schnell schon getötet. Im Manga haben die halt etwas mehr Fokus und da sind die halt nochmal besonders schlimm, weil die halt irgendwie, also das sind ja eben Zwillingsbrüder und die haben halt irgendwie so einen Grausamkeitswettstreit, wer von denen, also beziehungsweise halt generell so einen Wettstreit, wer von denen kann besser jetzt eine Frau befriedigen, wer kann besser foltern, wer kann besser töten und die tun halt noch weiteren Figuren, die halt dann aus dem Film gestrichen sind, so schlimme Dinge an, das möchte ich dann jetzt lieber nicht nochmal,
ja.
Beziehungsweise das habe ich auch schon bis zum gewissen Grad verdrängt, aber ja, sehr
ganz, unangenehme ganz, Typen. Ganz, merkwürdig, interessant und wieder nicht erklärt ist so eine Szene. Da wird irgendwann noch eine Prostituierte gefoltert und verhört und irgendwie kriegen sie aus ihr nichts raus und einer von beiden schneidet sich dann irgendwann einfach so Hundeohren um, riecht ihr einmal am Schritt und kann dann plötzlich erschnüffeln, mit wem sie vorher Sex hatte und dann haben sie die Spur. So, was? Warum hast du das nicht gleich gemacht, du Arschloch? Warum musst du jetzt erst gefoltert werden, wenn du erschnüffeln kannst, wo du hin musst? Ah, widerliche Schweine. Ja. Aber ja.
Nee, also die sind mit die schlimmsten.
Aber die sind halt auch wieder irgendwie charismatisch, sehen halt super lustig aus.
Vor allem sind sie im Manga charismatisch und das ist halt auch absolut schrecklich. Und ich würde halt sagen, das sind eigentlich die schrecklichsten Figuren.
Ja, sind das eigentlich, ich bin mir da gerade nicht sicher, es gibt ja relativ früh diese Szene, wo der mit dem Tempura-Öl im Nacken im Krankenhaus liegt und dann kommen doch zwei, die ihn umbringen wollen. Sind die das oder waren das die zwei anderen?
Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das waren doch zwei von der Gigi-Gang und das ist ja auch der Punkt, ist das dann im Film, das ist auch so ein bisschen das Problem, ich kann das nicht so ganz trennen. Im Manga ist es nämlich auf jeden Fall so, dass quasi diese zwei Typen den Verbrannten angreifen und sagen, ja, sie wurden dazu beauftragt, glaube ich, von Kakihara, wurden sie aber nicht. Und sagen dann dann beauftragt er sie, Kakihara und seine ganze Gang umzubringen.
Genau. Dann war das der eine, der letztendlich erschnüffelt wurde. Übrigens gespielt von Kiyohiko Shibukawa, den wir aus jedem japanischen Film kennen. Der macht, glaube ich, fast so viel wie Tadanobu Asano. Und ein guter Mensch.
Genau.
Ja das war hier der in Blue Spring diese geile Frisur hatte. Der Motorradfahrer, ja. Nur für die Hörer auch nochmal erklärt.
Ja, hört die Folge zu Blue Spring.
Ja, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es nicht getan habt, ist noch sehr groß.
Sehr gut. Dann, ich glaube, genau, da haben wir hätte alles zu den Figuren
gesagt. Ja, haben wir, glaube ich, die wichtigen Figuren durch.
Puh, waren ja nur anderthalb Stunden.
Ja, dann können wir jetzt noch ein bisschen über die Handlung reden, auch wenn sie jetzt, glaube ich, zu Teilen zumindest schon klar ist und wir das Ende schon gespoilert haben. Egal. Aber was haben wir denn jetzt? Zu Anfang haben wir schon erklärt, wir haben Ichi, der diesen Zuhälter sieht, der gerade die Prostituierte verprügelt und wir kriegen etabliert, dass ihn das geil macht.
Ja,
weil
wir sehen ja, dass er abstürzt.
Genau, wir sehen den Samen am Boden, der laut Mieke von Shinya Tsukamoto ist, wobei Tsukamoto selber das in einem Interview vehement abgestritten hat.
Also ich glaube, ich kann das gerade mal ausführen, das wird im Audiokommentar gesagt, es wird eben gesagt, ja, das ist von Shinya Tsukamoto, angeblich war der jedes Mal vom Dreh so gestresst, dass er sich einen runterholen musste. Ja. Und das war aber natürlich nicht ganz genug. Das heißt, die Crew hat noch ein bisschen was dazugegeben.
Genau.
Und das, also, ja, wie war es gesagt, der Audiokommentar sehr, sehr lohnenswert, also wenn man ihn denn für wissenschaftliche Zwecke hört.
Genau. Also ich hab mal ein Interview mit Tsukamoto gelesen, wo er halt genau darauf angesprochen wurde, auf diese Aussage von Mieke und, er hat's er hat dem Ganzen widersprochen. Und überlassen wir es den Zuhörern, was sie gerne glauben wollen. Ich finde natürlich die Geschichte, dass er es war, viel schöner als die Geschichte, dass er es nicht war. Aber genau, da kriegen wir das etabliert. Ansonsten haben wir dann halt Gigi mit seiner Putzcrew, der quasi die Überreste von dem Boss Anjo beseitigt. Den Mord an sich kriegen wir nicht zu sehen.
Genau.
Und dieses Abspritzen
im Manga auch nicht.
Dieses Abspritzen ist nach dem Mord quasi.
Ja. Nee, und wir haben schon gesagt, dass in dieser Spermapfütze dann auch der Titel erscheint.
Ach ja, 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 der Titel taucht aus dem Sperma auf.
Das sagt viel über den Film aus.
Ja, generell dieses Intro, das sagt eigentlich schon alles.
Nee, im Audiokommentar wurde eben auch gesagt, dass der Film ja mit dieser Vergewaltigung und so startet, dient halt offensichtlich dazu, direkt die Aufmerksamkeit vom Zuschauer schon mal zu haben.
Ja, natürlich. Natürlich, also wenn du da kein, dann nicht mehr aufmerksam bist, dann bist du so angeekelt, dass du da grenzt. Aber das macht dir zumindest von Anfang an klar, was dich den Rest des Films erwartet. Ja. Und es wird ja auch nur noch schlimmer.
Exakt. Was ich gerade noch zu der Saubermach-Szene sagen kann, da ist nämlich, also ich hatte ja erstmal gesagt, es sind 4 Leute, die da sauber machen. Und was da tatsächlich, ich glaube, das kam im Film nämlich gar nicht vor und das ist sehr interessant, also die machen ja sauber und wir sehen halt, wie die sauber machen und die haben halt, die machen das halt auch mit so spezifischen Mitteln, die halt aus Amerika importiert haben, mit denen du halt Crime Scenes sauber machen kannst. Und es ist aber so, sie machen die Szene fast komplett sauber und es gibt keine Spuren, außer sie gucken nicht ganz unters Bett. Und da bleibt eine Blutspur zurück und das ist eine 1, eine arabische. Und deshalb kommen sie darauf, den Typen, der das gemacht hat, Ichi zu nennen. Und das ist super, das ist so ein total interessantes Detail, wo ich schade finde, dass das nicht im Film ist. Und es wird eben auch, also eigentlich heißt die Figur nämlich auch, und im Film ist das eben nicht, heißt eigentlich Shiro Ichi.
Ja, aber Ichi. Ich meine, der Typ hat ja auch eine 1 auf seinem Superheldenanzug.
Klar.
Wobei ich sagen muss, dass mich auch dieser Anzug immer an einen Käfer erinnert.
Ja.
Ja. Genau. Aber da haben wir jetzt im Prinzip so etabliert, Kakihara ist von da an auf der Suche nach seinem Boss.
Yep.
Und Gigi kommt, erklärt ihm hier, guck mal, geht da mal foltern, er geht foltern, wird daraus nicht schlauer.
Ja, was ich übrigens auch noch, tut mir leid, Kakihara erkennt übrigens auch, diese blutige 1, erkennt am Geschmack, dass es das Blut vom Boss ist. Das ist auch so ein Aspekt, der im
Ja, die hatten ein besonderes Verhältnis.
Exakt.
Genau. Ja, aber wirkt. Er foltert, kommt nicht so gut an, er schneidet sich die Zunge ab. Und da haben wir dann auch etabliert, dass er quasi im Rahmen seiner Yakuza-Gemeinschaft nicht mehr so den besten Stand hat.
Ja.
Das ist ja auch noch so ein Ding. Also, die sind ja alle hochgradig empört darüber, was er tut. Ne? Und das ist ja auch das Ding, während diese Folterszene läuft, sitzt ja Gigi noch da. Und wenn dann die anderen Yakuza reinkommen,
sind die,
dann sagt er, ja, hier, der alte Mann hat, und welcher alte Mann, da ist keiner mehr. Zack. Zauberei. Ja. Wie geht's weiter? Was kommt noch?
Was kommt denn als nächstes? Wir hatten ja schon so viel gesagt.
Ja.
Also ja, wir hatten dann ja, dann schneidet er sich die Zunge ab. Nachdem er die Zunge abgeschnitten hat, beginnt er eben hier den, die Spur zu verfolgen. Von eben den Leuten, die da mit Gigi zusammenhängen und so weiter. Und er geht dann ja zu so einer Frau in ein Apartment, der biegt er die Finger um, also er bricht ihr irgendwie alle Finger, in denen er die zurücknickt. Dann erfährt er eben, wo der Typ, wo eben dieses Hotel ist, wo eben die beiden sauber Männer, die nicht, also die beiden, die nicht Gigi sind, sich verschanzt hatten. Und der eine ist eben noch da und er erfährt halt von dem ein bisschen. Dann haben wir die Szene, wo er sich eben in die Federn fallen lässt, von dem erfährt er halt so ein bisschen, aber den bringt er halt auch um. So, wie geht's dann weiter? Nur weil wir schon so viel einzeln erzählt haben, deshalb.
Also im Prinzip, Kakihara wird ja quasi aus der Yakuza-Gang rausgeschmissen. Beschließt dann aber, dass er die Anjo-Gang übernimmt. Übrigens haben wir vorhin vergessen zu erwähnen, dass die Karen, die Freundin vom Boss war.
Genau, die ehemalige Freundin vom Boss.
Ja.
Nee.
Ja.
Genau.
Genau. Dann kriegen wir halt zwischendrin erstmal noch eben diese ganze Geschichte mit der Gehirnwäsche erklärt und so weiter. Wir haben noch diese Geschichte mit der Prostituierten, die eben Ichi unfreiwillig beauftragt, den Zuhälter umzubringen. Und dann kommen wir quasi wieder dazu, dass der Zuhälter sie weiter verprügelt, weil er unglücklich ist mit ihren Einnahmen. Überraschung, die sieht halt gerade ein bisschen...
Der Teufelskreis ist im Manga, glaube ich, auch nochmal eben herausgestellt. Das ist halt totaler Unsinn ist, dass er sie die ganze Zeit immer weiter verprügelt dafür, dass sie kein Geld ran schafft, aber niemand will mit ihr schlafen, weil sie
das,
zu Klump gehauen ist.
Das bespricht sie ja im Film auch explizit an.
Ja.
Aber das interessiert ihn ja nicht und der wird eben umgebracht.
Und sie auch.
Ja. Genau. Wir haben dann aber auch irgendwann halt, was wir vorhin schon angerissen hatten, dass Ichi dann irgendwann so ein bisschen den Mut verliert, weiter zu töten. Die versucht ihn zu belabern und da kommt es dann eben, dass die Karen, nachdem der Kakihara sie dann doch nicht so heiß fand, dass Gigi sie belabert, dass sie quasi zu Ichi geht.
Und sich eben als dieses Mädchen ausgibt, an das er sich erinnert, dass sie vergewaltigt wurde.
Genau, ja, genau. Und da gibt's ja dann dieses ganz groteske Ding, wo sie ihm einredet, dass sie ja quasi
nur darauf gewartet hat von ihm. So war das
doch. Ja, dass sie darauf gewartet hat, vergewaltigt zu werden. Und er dreht sich das dann in seinem Kopf so hin, dass ja eine Vergewaltigung unfreiwillig ist. Und deshalb kann man sie ja nicht wollen, aber eigentlich will man sie.
Ja.
Da hat er ja diesen Moment, wo er sich diese Logik ganz, ganz grotesk zurechtdreht.
Ist das, während er den Blowjob bekommt?
Ich meine schon, genau. Und da wird noch mal klar, wie seine Vorstellung von Sexualität sich so zusammensetzt, ne? Weil er dann eben, wirkt dieser Gedanke, du kannst halt irgendwie vielleicht das Bedürfnis haben, vergewaltigt zu werden, dass du das irgendwie in einer Weise anziehend, erregend findest, aber du kannst es ja eigentlich nicht wollen, denn in dem Moment, wo du es willst, ist es ja keine Vergewaltigung mehr und deshalb ist es ja okay, wenn dann der Mann quasi die Frau irgendwie zwingt, weil sie es ja irgendwie will, obwohl sie es nicht will. Ja. Ganz, ganz schlimm.
Inselkram halt.
Genau. Und sie erzählt ihm ja dann noch so Sachen und sie weiß ja nicht, was er für einer ist. Und sie erzählt ihm dann von ihren angeblichen Fantasien, eben zerhackt zu werden. Und das ist dann der Punkt, wo wir eben ein bisschen das kriegen, was dann im Manga im Finale war. Dass sie zumindest so tut, als würde sie das wollen. Und wenn sie es dann halt mitkriegt, ey, scheiße, ich sterbe, ich will hier weg. Nur, dass sie es halt von Anfang an nicht selber wollte, sondern dass ihr gesagt wurde, hier, sag dem das mal, das macht ihn an.
Ja.
Aber,
Nee, im Manga war es ja auch so, wenn ich mich gerade nicht irre, wenn sie das durchgängig war. Es war so, Ichi hatte auch die ganze Zeit Kontakt mit irgendeiner Frau da im Häuserblock, die ihm eben gesagt hat, also er hatte quasi die ganze Zeit irgendwie, wie sagt man, hatte Telefonsex mit dem angeblichen, wie hieß nochmal das Mädchen aus seiner Erinnerung, war es Mizuki? Nein, Miyuki.
Ja, ich weiß.
War es, glaube ich.
Keine Ahnung.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die richtig zuordne.
Miyuki gibt's auf jeden Fall.
Oder war das dann eine andere? Jedenfalls, er hat irgendwie die ganze Zeit im Manga Kontakt übers Telefon mit einer Person, die eben meint, ja, das ist sie und so und ja, richtig geil, komm, such mich. Aber wir kommen eben erst dann tatsächlich, nachdem Kakihara schon besiegt ist, dazu nämlich, da sehen wir halt, wie Karen mit Gigi im Bett liegt und die halt darüber reden, wie sie das geplottet haben und halt nochmal, also da wird das halt nochmal so aufgelöst, das ist halt der Epilog und erst, und dann wird sie halt aber natürlich auch noch von Ichi aufgeschlitzt. Auf nette Weise, aber natürlich glatt durch.
Ja. Ja, in dem Fall glaubt er tatsächlich, dass das gut ist, was er tut, dass das in ihrem Sinne ist. Bei der ersten ist ja tatsächlich wieder so eine Affektgeschichte, weil sie halt mit dem Baseballschläger auf ihn losgeht. Und hier ist es halt wirklich, sie erzählt ihm ja, dass sie diese Fantasie hat, von unten nach oben quasi in Scheiben geschnitten zu werden. Und dem kommt er halt erstmal gerne nach. Also ist er nicht ganz so detailliert geschnitten, aber...
geschnitten.
Ja. Genau, ansonsten haben wir dann halt jetzt diese Geschichte mit Ichi und dem Sohn, dem Takeshi.
Ja.
Dass er ihm halt unfreiwillig hilft. Wir haben dann noch diese Geschichte, dass eben diese andere Prostituierte irgendwann geschnappt wird von Kakihanas Leuten und eben gefoltert wird, was dann dazu führt, dass Jido oder Saburo eben den Hund macht und er schnüffelt, wo ihr Typ ist, und letztendlich baut es sich von dahin langsam zum Finale auf. Also wir haben halt dieses Haus, wo einmal Kaneko wohnt, weshalb dann der Sohn auch da ist. Da sind dann aber auch die Leute von Kakihara und verhören halt diese Frau. Da kriegt Ichi seinen quasi finalen Auftrag, die alle umzubringen. Da ist dann auch diese lustige Szene, wo eben die Kamera vor der Tür ist und das ganze Gekröse rausspritzt.
Ja,
und so kommt halt in diesem Haus alles zusammen. Wir haben dieses Finale auf dem Dach, Wie gesagt, Kakihara und Ichi stehen sich gegenüber. Ichi hat aber eigentlich keinen Bock und irgendwann kommt Kaneko dazu mit seiner Pistole, schießt letztendlich Ichi ins Bein, wird selber umgebracht. Ichi bricht zusammen, der Junge geht noch hin und tritt ihn. Der ist natürlich auch noch da. Und Kakihara sticht sich seine Nadeln in die Ohren, hat komische Halluzinationen von einem tollen Kampf mit Ichi und stürzt sich rückwärts das Dach runter. Bei den Dreharbeiten hatten sie übrigens keine Genehmigung, vom Dach zu fallen. Deswegen mussten sie das in einem Versuch dann schnell erledigen.
Was da auch ganz witzig ist, Kakihara liegt dann ja auf dem Boden in so einer etwas ungewöhnlichen Pose. Und auch im Audiokommentar wurde gesagt, das hat keinen Grund, er wollte einfach eine ungewöhnliche Pose, Mieke, da machen, einfach weil man das so tausende Male schon gesehen hat.
Genau, also das Ding ist halt auch in dieser Fantasie, die er hat, die hebt sich schon komplett visuell vom Rest des Films Blaustich ab. Weshalb eigentlich klar ist, das kann jetzt nicht so wahr sein, aber da ist es halt, dass Ichi Kakihara mit seinem Messer in die Stirn schneidet. Und zum Schluss, wenn Kakihara unten liegt, kommt quasi Gigi, nachdem er halt den anderen Typen zusammengefaltet hat, weil der nicht würdig ist, gegen Ichi zu kämpfen. Ist übrigens auch super, wenn sie die Leiche von dem finden. Das ist ja dann so
eine Gummipuppe. Genau, wir hatten ja gar nicht gesagt, der bricht ihm ja wirklich alle Knochen im Leib, als Gigi auf eben diesen Bodyguard-Typen trifft.
Genau, ist sehr, sehr lustig, wie dann dieses Gummiding da liegt und sie dann noch so rumwabbeln. Letztendlich Gigi macht dann nochmal so die Haare von der Stirn weg, damit auch ganz eindeutig ist, diesen Kampf gab es nicht. Er hat sich letztendlich selbst gerichtet und Ichi liegt da irgendwie, weint auf dem Dach und wird von dem Kind getreten.
So, und wo du jetzt gerade das Kind erwähnst, was ihn tritt, das ist nämlich jetzt ziemlich wichtig für das, was danach eben noch so als Epilog kommt und der Art und Weise, wie das im Manga geschildert ist, weil das ist
da bist du weg.
So eine Szene, die ergibt im Film.
Du warst gerade weg.
Ich war weg, bin ich wieder da?
Du warst weg, jetzt bist du wieder da, ich konnte dich aber nicht hören.
Alles klar.
Gut. Sag mal nochmal.
Denn es ist so, von dieser Szene, wo ja eben Takeshi Ichi, der am Boden liegt und weint, tritt, kommen wir eben zu dieser letzten Szene, die eben nachdem Kakihara sich umgebracht hat, kommt und was im Manga eben ein bisschen deutlicher ist. Und wenn man nur diese Szene im Film sieht, kann es sein, dass es einen ein bisschen verwirrt, beziehungsweise du hast mir ja selbst erzählt, es gibt diese Theorien, beziehungsweise auch etwas, was stimmt, wenn man eben den Manga gelesen hat, dass eben, also erstmal diese Szene, die nach dem Kakihara da runtergestürzt hat, kommt. Wir sehen Gigi in seinem typischen Regenmantel, wie er sich an einem Baum erhängt hat und wir sehen eine Schulklasse, die daran vorbeiläuft. Und dann sehen wir eine Krähe, die wir auch schon an drei Stellen, glaube ich, im Film gesehen haben, vorbeifliegen und die fliegt auf einen etwas größeren Jungen zu und der dreht sich um. Und dann ist der Film zu Ende und es kommen die Credits. Und dieser etwas größere Junge ist eben der älter gewordene Takeshi. Beziehungsweise so lautet eben die Theorie für den Film. Und das ist, wenn man den Manga gelesen hat, eben tatsächlich so. Da ist es jetzt eben aber etwas ausführlicher, dass eben Gigi eben in dieser Szene, in der er noch mit Karen da im Bett liegt, eben meint, Ichi ist irgendwie doch nicht wirklich brauchbar und irgendwie jetzt, wo er das alles erledigt hat, könnte es sein, dass es ein bisschen schwierig ist. Ich brauche eine neue Killermaschine. Und dann sagt er sich, holt er sich den Takeshi ran, weil der hatte ja auch, also die Mutter von dem war ja nicht und jetzt ist der Vater tot. Das heißt, den krallt er sich ran und bildet dem halt zu einem Killer aus, den er manipulieren kann. Und Ichi lässt er halt fallen. Sieht man dann im Film. Tatsächlich, das ist auch was sehr interessant ist. Dadurch, dass er dann eben nicht mehr diese Sachen zu tun hat und dass er dann halt eben in dieser Gegend in Shinjuku die ganze Zeit aktiv ist, wird er irgendwie normal, was etwas Befremdliches ist. Und wir sehen halt, also der hat dann für mehrere Jahre relativ normales Leben. Nur dann trifft er irgendwann Takeshi wieder, der jetzt eben dieser gehirngewaschene Killer ist. Und das erinnert ihn eben an seine Vergangenheit. Und irgendwie scheint das dann wieder sowas auszulösen und es passiert eben eine Dummheit und er rempelt eben einen Yakuza an und der geht dann auf ihn zu und sagt stirb und dann endet der Manga mit dem letzten Panel, wo wir wieder Ichis, die wir eben auch schon durchgehend gesehen haben, diese Fratze sieht, die quasi passiert kurz bevor er eben wieder einen seiner Anfälle hat und beginnt Leute umzubringen. Also wir haben quasi erst so diese Wegentwicklung und dann sehen wir, er ist eigentlich für den Rest seines Lebens verloren.
Ja. das ist halt dann aber merkwürdig mit dem Film zu vereinbaren, weil halt die sich da irgendwie erhängt.
Da würde halt, da, dazu würde ich halt sagen, dass halt eher, im Film ist halt eher so gemacht ist, dass es halt weniger darum geht, dass Gigi ihn da tatsächlich auswählt, sondern dass halt irgendwie, weil er eben tot erhängter ist, dass halt irgendwie so Gigis Geist, wenn er eben halt wirklich eben dieses Prinzip, diese Machtstrukturen, eben diese total schlimmen Vorstellungen, die ja eben irgendwie in den Köpfen von all diesen Figuren herumzuspucken sein, wenn die eben durch diese absurde Heldenfigur, die ja Takeshi in Ichi sieht, dass die da irgendwie weitergelebt haben und quasi dazu sorgen, dass er davon heimgesucht wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wirr, aber so würde ich mir das vielleicht erklären.
Kann man, glaube ich, also dadurch, wenn wir jetzt quasi nehmen, die Krähe als Überbringer seines Geistes quasi, das dann von der Leiche dahin. Ich hatte es immer so aufgefasst, also für mich hat halt diese Figur von dem Jungen nie viel Sinn ergeben, so rein vom Film her.
Ja.
Ist es halt die einzig schlüssige Erklärung, dass es der Sohn ist. Also die Schauspieler sehen sich jetzt halt auch nicht so wahnsinnig ähnlich, also das ist immer so, okay.
Ja.
Der ist jetzt halt da. Was Gigi angeht, war immer so meine Interpretation, seine Mission ist erledigt. Er kann jetzt ruhig sterben, er hat alles gemacht, was er wollte. Und damit ist er raus aus der Geschichte. Das würde zumindest passen mit dieser Metafilm-These. Der Regisseur hat seine Arbeit erledigt.
Tod des Autors.
Benötigt. Tod des Autors. Genau. Nee, aber du bist quasi mit diesem Projekt fertig. Gehst zum nächsten über. Und ja gut, dann ist vielleicht auch der Junge das nächste Projekt. Ne? So in der Art hatte ich das immer aufgefasst. Ne? Er hat alle Yakuza vernichtet. Im Film hat er auch keine Motivation in dem Sinne, sondern für mich war es immer so, okay, will sich vermutlich rächen, er will halt einfach irgendwie die Yakuza loswerden. Hat er geschafft. Kann er sich jetzt in Ruhe auch zurückziehen.
Ne? Yo.
Ja, aber so hatte ich das immer aufgefasst, aber ja.
Okay, ich muss gerade mal schauen, was ich noch hab.
Ja, was hast du denn noch für wilde Theorien im Raum?
Die Sache ist, ich habe halt, glaube ich, wirklich vieles schon gesagt. Ich hatte, wie bereits gesagt, vieles von der Art und Weise, wie ich den Film verstehe, hat halt eben hauptsächlich mit, obwohl er ja nicht so wirklich die Hauptfigur ist, der Art und Weise zu tun, wie, also halt eben ein Kommentar darauf, wie sich ein Zuschauer mit einer Figur identifiziert und wie das zu verstehen ist und eben auch diese Sache mit einem falschen Heldenbild. Das ist irgendwie so das, was ich da hauptsächlich aber ich hatte ja jetzt auch im Vorfeld nicht eben diesen Essay von Tom Mess gelesen, den du da jetzt viel eingebracht hattest. Das finde ich aber auch sehr interessant und halte ich auch auf jeden Fall für damit vereinbar.
Es ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive auf den Film. Also erklärt relativ viel und das ist auch mit jeder anderen Lesart durchaus vereinbar.
Jetzt habe ich wieder was mir eingefallen ist. Nämlich warum das eigentlich doch ein Horrorfilm ist. Weil letztendlich würde ich auch sagen, ist es durch die Figur von, also beziehungsweise durch eigentlich all diese Yakuza-Figuren, ein Horrorfilm über Männlichkeit. Wenn du verstehst, was ich meine.
Fühl mal weiter aus.
Also dass eben die Art und Weise, wie eben diese Yakuza-Welt und die Art und Weise, wie diese Männerfiguren eben die Frauenfiguren erleben und sehen, eigentlich etwas absolut Unheimliches, also das ist für mich etwas absolut Unheimliches, wenn ich da so drauf sehe. Und ich finde auch, das ist etwas, wo sehr viele Filme, denen eben auch oft vorgeworfen wird, dass sie eben irgendwie frauenfeindlich sind, halt eigentlich eben Verarbeitungen dessen sind, inwiefern, also ja, eben Verarbeitungen von, beziehungsweise Darstellungen von, Misogynie und der Art und Weise, wie das mit einer gewissen Vorstellung von Männlichkeit zusammenhängt. Die Sache ist, vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr sagen, weil du ja diese Bachelorarbeit, wenn ich mich recht erinnere, über das Thema geschrieben hast. Ist jetzt natürlich nicht genau das Gleiche. Aber ja, was würdest du denn zu dieser These erstmal sagen?
Ich konnte dir bei der These erstmal überhaupt gar nicht folgen.
Oh.
Erklär mal lieber nochmal ein bisschen genauer, vielleicht auch mal mit konkreten Beispielen aus dem Film.
Oh, jemine.
Das war jetzt nämlich ein bisschen zu abstrakt. was du da jetzt wolltest.
Ja, also ich würde das eben hauptsächlich an diesem, ja, den ich ja schon mehrfach aufgebracht habe, eben diesen Insel-Aspekt festmachen, dass halt irgendwie Itchy ein total verdrehtes Bild von Frauen und Sexualität hat, was ihn eben zumindest, also natürlich haben wir auch noch eben die gesamten Rechtfertigungen, die, Rechtfertigung klingt jetzt so falsch, also die Erklärung, die wir in der Handlung eben haben, aber ich würde halt sagen, dass das eben auf jeden Fall auch damit zusammenhängt.
Das, da hatte ich mal eine ganz interessante These noch irgendwo aufgegabelt, dass das vor allem aufgreift zu dem Zeitpunkt, ging es ja auch los mit so Hikikomori und so weiter.
Ja.
Und quasi der Angst von Erwachsenen, was denn die Kinder da wohl in ihren Zimmern treiben, wenn die die ganze Zeit Computerspiele spielen. Deswegen auch halt Ichi, der dann Tekken spielt oder zumindest Tekken anguckt. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt mit dem Männlichkeitsbild zu tun
hat. Ja, vielleicht hat es eher was damit zu tun, wo ich gemeint habe, dass ich da nicht so ganz viel zu sagen kann.
Ja, also da ist auf jeden Fall so ein Aspekt von diese Hikikomori, die irgendwie komische Dinge in ihren Zimmern machen, die dann auf 4chan oder was auch immer sich austoben. Und
wobei ich halt schon sagen würde, dass das Fantasien auf jeden Fall was mit Männlichkeit dann zu tun hat. Weil die Leute, die sich auf so Plattformen rumtragen und von denen ja dann auch immer gesagt wird, ja, die sind total frauenfeindlich, das sind die ja dann hauptsächlich
Ja, Männer. Aber das bezieht sich dann halt auf die eine Figur, wie passt denn ein Kakihara da zum Beispiel rein?
Ja, dann würde ich es halt wahrscheinlich einfach eher einfach nur an dieser Figur festmachen. Habe ich vielleicht einfach ein bisschen zu allgemein formuliert.
Ja, sag ich mal. Wobei dann auch die Frage ist, ob jetzt die Angst vor einem gesellschaftlichen Phänomen gleich einen Horrorfilm draus macht. Also dann wäre ja I, Daniel Blake auch ein Horrorfilm.
Na.
Angst vor der sozialen
Weiß ich nicht. Vielleicht ist es dann auch nur in der Art und Weise, wie ich das rezipiere, weil ich habe eben auch, also ein Film, von dem ich halt sagen würde, dass er da irgendwie so mit reingeht, wäre beispielsweise hier Wer Gewalt sät, Straw Dogs von Sam Peckinpah. Weil da geht es halt auch um so eine Figur, die halt eigentlich in so einem akademischen, also die halt eigentlich irgendwie, ich glaube, ein Mathematikprofessor ist, der halt gerade mit seiner Frau neu nach England gezogen ist und da dann halt irgendwie mit den Verhältnissen da nicht klarkommt, irgendwie scheint das, was noch tief in ihm, irgendwie ein tief in ihm verwurzeltes problematisches Weltbild irgendwie hervorzubringen. Und keine Ahnung, das ist auch so, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es irgendwie so eine Angst ist, die ich selbst irgendwie habe, dass ich irgendwie irgendwas, was in mir schlummert, genauso wie es ja vielleicht auch bei Ishi der Fall ist, dass es da irgendwas gibt, was in Männern schlummert, dem sie nicht entkommen können, so in der Hinsicht.
Ja, gut, aber also wir haben ja auch bei der Karen gewisse Tendenzen, die nicht so super sind.
Wobei ich halt also eben auch, sie kann ja irgendwie nicht so ganz Teil dieser Welt werden. Das ist ja das,
was ich da. Weil sie da wieder nicht extrem genug ist.
Ja, genau.
Aber prinzipiell finde ich es da schwierig zu sagen, dass sich das nur auf die Männer bezieht. Weiß ich nicht. Wir haben halt in dem Film fast nur männliche Figuren.
Ja, genau, das meine ich.
Sie spielt da auf jeden Fall mit rein, weil sie auf jeden Fall das Bedürfnis hat, Teil dessen zu sein. Sie wäre ja auf jeden Fall gern so.
Mhm. Ne?
Und mein Problem ist da halt erstmal, wie wir Horror definieren. Denn nur weil da vielleicht halt Ängste drin sind, macht das für mich noch keinen Horrorfilm.
Ah gut, ja, wenn du das über die Definition hast, ja gut.
Ne? Also da müssten wir jetzt definieren, was ein Horrorfilm ist. Im Zweifelsfall sage ich jetzt einfach, ist ein japanischer Film. Also nehmen wir die japanische Definition eines Horrorfilms, sondern es ist nämlich definitiv keiner, weil japanische Horrorfilme immer übernatürliche Elemente drin haben. Weshalb nämlich zum Beispiel auch Audition in Japan kein Horrorfilm ist.
Ah. Ja gut.
In Japan brauchst du einen Horrorfilm über Geister, Zombies oder irgendwie sowas.
Alles klar.
Nee, aber natürlich, diese Ängste, das kann ich schon nachvollziehen, was du meinst.
Mhm.
Ob sich das jetzt explizit auf Männlichkeit bezieht, weiß ich nicht. Finde ich vielleicht ein bisschen zu
weit. Ich melde dich, wenn ich die Arbeit geschrieben habe.
Genau, aber auf jeden Fall, dieser Aspekt Hikikomori, die dann irgendwo sitzen und Dinge tun, die andere Menschen nicht nachvollziehen können. Oder eben auch wir generell diese sexuellen Bedürfnisse zu haben, die anderen Leuten schaden.
Ja.
Oder die einem selbst schaden. Das ist natürlich was, wo man sich auch durchaus verfürchten kann. Und das ist ja das, was der Film so interessant macht, dass halt die Figuren nachvollziehbar bleiben bei dieser ganzen Perversion.
Mhm.
Das sehe ich auf jeden Fall wirkt. Ob das jetzt daraus einen Horrorfilm macht, geht mir zu weit, weil ich bei Genredefinitionen eigentlich auch immer mit einbeziehen würde, dass wir eine bestimmte Art der Erzählweise haben, bestimmte Erzähltechniken, bestimmte Genremuster.
Kennst du die Genredefinition von, wie hieß er, Rick Altman?
Nee.
Kann ich vielleicht gerade mal, das ist ganz nützlich. Also nach Rick Altman ist ein Genre charakterisiert durch einmal, wie du sagst, Handlungsmuster,
ja.
Bildmuster und eben die Rezeption. Also das sind eben so drei Aspekte da. Und natürlich nach diesen Kriterien würde ich nicht sagen, dass es ein Genre ist. Ich hätte jetzt auch eigentlich nicht gesagt, vielleicht war dann die Anmerkung am Anfang nicht ganz passend in Bezug auf Genre. Aber ich würde halt, ja, also danach wäre es auf jeden Fall kein Genre, würde es eben nicht ins Genre passen, aber...
Ja, ja. Die Gemeinsamkeit mit dem Horrorfilm ist natürlich, dass der Film mit gewissen Ängsten spielt, die Menschen haben.
Ja.
So. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Auch natürlich, klar, wenn ich mir vorstelle, wie wäre das, wenn ich jetzt irgendwie Vergewaltigung geil finde? So.
Hm.
Das ist kein guter Gedanke.
Ja, so, oder ne? Wie wäre das, wenn ich jetzt plötzlich nekrophil wäre?
Huh. Ja, zumal es ja gerade auch in Japan zum Beispiel sehr, sehr viele Vergewaltigungspornos gibt. Diese Fantasie ist ja weit verbreitet. Ne?
Ja. Das ist ja auch eben das Interessante, wenn wir ja eben immer diese Vision sehen, die Ichi hat von dieser Vergewaltigung, das ist ja wie auf einem Videotape.
Mhm. Richtig. Und das Ding ist ja auch dieser Logikmoment, den ich vorhin ansprach, wo er da quasi mit der Karen zusammen ist und er dann dieses Ding hat mit die Frau will's eigentlich nicht, aber will's eigentlich doch. Da hatte ich mal ein ganz interessantes, aber sehr, sehr gruseliges Gespräch. Es gibt ja immer diesen, ich nenne es jetzt mal absichtlich einen Mythos, dass japanische Frauen sehr, sehr oft Nein sagen, aber Ja meinen. Ne? So. Richtig, richtig. Und das spielt aber tatsächlich anscheinend ein bisschen mit rein in etwas, das es wohl tatsächlich gibt, nämlich zum Beispiel kannte ich mal eine, die ist quasi ihrem Verlobten fremdgegangen. Die hat sich mit einem anderen Typen getroffen.
Ja.
Und das ist moralisch legitim, solange sie dem anderen Typen nicht sagt, dass sie an dem interessiert ist. Wenn der andere Typ sie dann zum Beispiel anfasst und sie sagt, nee, das ist nicht okay, aber es offensichtlich okay findet, weil sie es dann letztendlich doch zulässt und sich vielleicht auch ein bisschen erfreut oder so. Oder aber solange sie auch dem nicht sagt, dass sie ihn mag, ist das okay, weil sie sich halt mit dem nur freundschaftlich trifft und er das dann gegen ihren Willen macht, also ist sie nicht fremdgegangen. Und dies wird dann natürlich wieder von Männern quasi verdreht, so nach dem Motto, die hat's ja nur gesagt, aber eigentlich anders gemeint. Und
ja.
Dann nutzen das wieder quasi Männer aus, um Vergewaltigung zu legitimieren. Ganz, ganz schwieriges Thema und ich will auch gar nicht wissen, wie viel Wahres da wirklich dran ist, aber das scheint zumindest vorzukommen. Ich möchte nicht sagen, dass es häufig vorkommt oder dass es normal ist, aber das scheint es zumindest zu geben.
Ja, nein, ich habe auch...
Muss man ganz vorsichtig sein.
Ich kenne einen, der kennt einen, der hat dieser anderen Person mal gesagt, angeblich kommen irgendwie eine sehr hohe Prozentzahl aller Frauen, wenn sie vergewaltigt werden. Voll die normale Sache, die man mal jemandem sagt.
Oh, ja. Ja.
Ja.
Genau. Ja, ich hatte ja auch im Haus mal einen wohnen, der hat irgendwann den Spruch rausgehauen, ja, manche Frauen hier wollen ja auch einfach nur vergewaltigt werden. Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja.
Wie gesagt, wenn überhaupt irgendwie sowas kommt, dann nur aus diesem moralischen Kniff, die wollen nicht vergewaltigt werden, die wollen eine Ausrede haben, dass sie ihrem Freund nicht fremdgegangen sind oder sowas. Ne?
Ja.
Aber da ist dann auch jedem klar, das ist gewollt, das ist keine Vergewaltigung. Ne?
Ja.
Also, ne, wie gesagt, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. sollte man auf keinen Fall annehmen, dass eine japanische Frau, wenn sie Nein sagt, nicht Nein meint.
Und vor allem sollte man keine Frauen vergewaltigen, nur um es mal sicherheitshalber gesagt zu haben. Und Männer auch nicht oder sonst irgendjemanden.
Ne, ich meine, wenn du jetzt natürlich die Frau berührst und sie Nein sagt und dir im gleichen Moment aber an den Penis greift und da anfängt rumzuspielen, dann kannst du vielleicht annehmen, dass das nicht so gemeint ist, das Nein. Ich glaube, das kommt so bald nicht vor. Und dann in dem Fall solltest du vielleicht auch besser nochmal nachfragen. Sicher, dass du nicht doch ja meinst. Ne? Hilft, wenn man einfach sich eine konkrete Zusage dann einholt. Ich glaube, wenn es so weit kommt, dann wird sie schon irgendwann ja sagen.
Ja.
Aber ganz, ganz schwieriges Ding. Aber wie gesagt, über diese Konstruktion wird auf jeden Fall von Männern dieser Mythos aufrechterhalten, dass Frauen eben Nein sagen, ja meinen. Und das wird hier wieder gespiegelt in diesem Moment, wo Ichi quasi von ihr eingeredet kriegt, dass man ja quasi die Fantasie hat, vergewaltigt zu werden und das deshalb eigentlich möchte, aber man kann es ja nicht wollen, weil es ja dann keine Vergewaltigung mehr ist.
Yo.
Oh Gott, so ein schlimmes, schwieriges Thema. Ich sage ja, diesen Film zu besprechen ist eine Katastrophe.
Ja, ich muss sagen, es ging doch. Wir haben uns ja eigentlich, wir ergänzen uns ja, glaube ich, ganz gut, würde ich mal behaupten.
Ja, aber über so Themen zu reden macht halt auch keine Freude.
Nee, wirklich nicht. Ich habe ja selbst gemerkt, als ich gewisse Dinge aus dem Manga wiedergegeben habe.
Ja, nee, aber wir auch gerade dieses, ne? Also ich möchte halt eigentlich auch nicht, dass irgendwer glaubt, dass diese Denkweise legitim ist, ne? Das möchte ich nochmal ganz, ganz deutlich klar haben. Aber die Denkweise gibt's halt. Ne? Und gut. Haben wir noch irgendwas anderes?
Dann würde ich vielleicht nur gerade mal sagen, wo wir jetzt keine spezifische Einordnung noch kommen kann, wo ich mir aber interessant vorstellen könnte, wenn da entsprechende Leute entsprechende Nachforschungen treffen. Ich hatte ja gesagt, dir vorher, es gibt diese besondere Art von, wie sage ich, Literatur, die sich Denpa nennt.
Ja.
Was du darüber weißt?
Ja, ich weiß nicht viel darüber. Es ist ja irgendwie sowas, dass Leute, also Denpa heißt ja erstmal, was heißt das konkret? Auf jeden Fall ist es so elektromagnetische Wellen.
Ja.
Ne? Und da geht's quasi darum, dass Leute von außerhalb in irgendeiner Art und Weise gesteuert werden.
Ja, und zu Morden verleitet werden, eventuell. Hm. Und inwiefern das sich jetzt vielleicht in Ichi widerspiegelt, könnte vielleicht einleuchten. Das ist halt auch oft, weil also das ist halt, wenn ich sage Literatur, heißt das natürlich auch Film und Anime und so weiter. Es gibt halt verschiedene Werke. Ich glaube, ein relativ bekannter Film, der das halt extrem... Also der halt wirklich das hauptsächlich macht, der das extrem hardcore, sehr viele Merkmale davon beinhaltet, ist hier August in the Water, falls der dir was sagt.
Nee, gar nichts.
Und, erstaunlich. Jedenfalls, und ja, das ist halt eben auch so eine Sache, die da zusammenspielt mit, also eben auch wieder so ein bisschen im Zusammenspiel dann mit der Finanzkrise und dann halt der Übersetzung ins neue Jahrtausend und den Unsicherheiten, die damit zu, entstanden sind, das ist halt auch was in einigen Werken aus dieser Zeit prägend war.
Ja.
Aber ich weiß nicht genug darüber. Es gibt englische Literatur, soweit ich weiß, keine. Ich weiß einen Artikel, der relativ ausführlich sein soll, der das so ein bisschen versucht einzuordnen. Die Sache ist, ich will den eigentlich nicht empfehlen, weil ich mag die Person nicht, die diesen Artikel geschrieben hat, aber der ist von dem, was ich gelesen habe, doch ziemlich interessant. Da bin ich da ein bisschen im Zwiespalt. Also ja, wenn ihr einfach mal googelt, Denpa, dürfte dieser Artikel relativ früh erscheinen und da ist eine bisschen eine Referenzliste. Und ja, also zu dem Thema, wenn ihr da mehr wisst, gerne Kommentare. Und vielleicht auch sagen, ob das überhaupt nicht passt und was weiß ich.
Ja, den Film hat ja aber niemand gesehen.
Hä?
Weißt du doch, der ist doch, also jetzt hier Ichi, der ist doch böse und verboten.
Ach so. Ja, wir werden doch nur von Leuten aus Österreich gehört, dachte ich.
Ach so, Nenad. Ja, und sonst niemand. Ja, nee, wirklich, ich weiß halt auch nur gerade so, dass es das gibt und vielmehr kenne ich mich da auch nicht aus.
Ja.
Und deswegen kann ich das jetzt auch nicht weiter einordnen. Aber ja, wenn da jemand was weiß, Gerne, wobei jetzt halt Gehirnwäsche und so Manipulation, das ist ja auch was, was du woanders auch hast. Ne? Also das hast du ja auch in westlicher Literatur, Film, was auch immer.
Natürlich.
Ja, wobei das auch so ein bisschen in deinen Horroraspekt reinspielt, ne?
Ja.
Die Angst vor Gehirnwäsche. Und dass man quasi, also weitergetrieben ist ja dann oft das Ding, dass man unbewusst Dinge tut. Hier Itchy ist sich halt im Klaren darüber, was er tut, zumindest im Nachhinein. Im Film ist ja immer wirkt dieses Affekt-Ding, dass er eigentlich gerade Angst hat und dann einfach nur reagiert. Aber im Manga ist es ja, glaube ich, mehr so, dass er das ein bisschen bewusster tut.
Ah, also er hat halt auch diese Schreiausbrüche. Es war vielleicht einfach dann so eine Misskonzeption, die ich hatte oder was ich einfach falsch ausgedrückt hatte. Aber ich denke, ansonsten haben wir das schon ganz akkurat dargestellt.
Auch von dem, was ich jetzt vom Manga gelesen habe, scheint es ja zumindest so zu sein, dass er das auf jeden Fall im Nachhinein ein bisschen genauer reflektiert und das auch gut findet, was er da macht. Also insofern nehme ich an, wird er den Akt an sich auch ein bisschen genauer wahrnehmen.
Ja. Dieser, ich habe den jetzt halt leider nicht ganz. Ich habe halt wahrscheinlich ich habe halt genau den Mittelteil nicht gelesen, weil viel davon vorkommt. Deshalb kann ich da leider gerade nicht ganz so viel zu sagen.
Nicht so schlimm, vielleicht weiß es ein Hörer, aber wie gesagt, Manga und Film würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das eine das andere bedingt oder dass jetzt der Manga wirklich konkrete Aussagen über die Figuren im Film trifft, weil sie halt doch relativ unterschiedlich sind.
Ja, wie bereits gesagt, ich würde halt schon sagen, dass es nützlich ist, den zu kennen. Man muss ihn nicht lesen. Ich habe ja extra hier darüber geredet, um nochmal so ein bisschen die andere Perspektive und so weiter.
Du hast es gelesen, damit sonst niemand lesen muss.
Exakt.
Wir haben den Film gesehen, damit ihr ihn nicht sehen müsst.
Genau.
Solltet ihr auch nicht tun, denn das ist ein schlimmer, schrecklicher Film und wir haben das nur aus akademischem Interesse getan.
Ah ja.
Hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
Habe ich noch etwas? Nein, ich muss auf jeden Fall sagen, ich empfehlen kann ich ihn ja nicht.
Ja, genau, also in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Ja.
Und dann waren es ja doch ganz schlanke 2 Stunden, die wir über diesen Film geredet haben.
Ja, kann man doch froh sein. Ja. Ich hoffe, du bist trotzdem zufrieden mit dem Maß an wissenschaftlichen Thesen, die wir vorgestellt haben.
Ja, ich bin ganz zufrieden. Wir haben, glaube ich, alle das Wichtigste untergebracht und wir haben hoffentlich auch ein bisschen erläutern können, warum dieser Film häufig missverstanden wird oder warum wir glauben, dass er missverstanden wird.
Ja.
Vielleicht seht ihr, liebe Hörer, das ganz anders. Vielleicht seht ihr diese ganzen Punkte, die wir erwähnt haben, gar nicht und ihr seht darin doch nur einen stumpfen Gewaltporno, der uns zum Abspritzen bringen möchte mit seinem Frauenhass. Dann könnt ihr uns das gerne sagen, dann glauben wir euch aber nicht. in diesem Sinne würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten wissenschaftlichen Besprechung.
Genau, und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht das Ende des Japanuaries war oder ob danach noch was kommt. Bei uns ist ja sowieso perpetual Japanuary. Wir haben ja immer wieder was insofern.
Bei mir dürft's auch noch ein bisschen.
Wobei
ich verlängere den noch.
Wir wollen ja auch noch so eine kleine Rekapitulationsfolge machen.
Ja, ich hoffe, dass wir dazu entsprechend irgendwie kommen.
Ja, im Februar dann. Ne?
Genau.
Genau, diesen Monat wird es nicht mehr. Genau. Heute ist
aber
ja schon der 27.
Mehr dazu, also. Wenn wir die Aufnahme gestoppt haben. So.
Genau. Ja, also bis demnächst, liebe Leute.
Yo, tschüssikowski.